Ich wünschte, ich könnte sagen, dass AEW aktuell so heiß ist wie meine Dachgeschosswohnung, aber das wäre wohl etwas zu viel des Guten. Dafür ein kleines Rätsel zum Einstieg. Wie viele Matches bei Dynamite hatten anschließend ein Segment oder ein Brawl? Richtig, alle. Passend dazu auch die Ratings, denn diese haben sich auch in dieser Woche keine Gold-, Silber- oder Bronzemedaille verdient. Dafür gab es aber passend zur Transferperiode im Fußball viele offizielle Wechsel sowie Gerüchte. Dafür viele weitere Nachrichten. Danach richten wir uns wohl heute auch eher, denn das alles, so wie die Weeklies, besprechen wir jetzt in der Elite Hour. Ich heiße nicht nur Stefan, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour, eurem AEW-Podcast bei wrestling-infos.de. Wie eben bereits gesagt, haben wir heute einiges zu besprechen, was außerhalb der Shows liegt. Viele mögliche Änderungen im Roster, mögliche Ankündigungen für Shows, für All-In, auch Gerüchte außerhalb der Shows. Und ja, wir haben eine Ankündigung für eine große Ankündigung, die möglicherweise die größte Ankündigung der Geschichte von AEW sein soll. Währenddessen bin ich mit den Shows, naja, nicht unzufrieden, aber es wirkt so, dass die Storylines für All-In soweit erzählt sind und ja, All-In besser so schnell wie möglich kommen sollte, weil gefühlt ist nicht so viel mehr passiert als, ja, kritisch formuliert, 0815 Fortführungen von Storylines, Brawls, eher unbedeutende Matches und die Ratings jetzt beispielsweise von Dynamite waren jetzt auch nicht phänomenal, auch wenn das natürlich mit an Olympia gelegen hat. Darauf gehen wir aber selbstverständlich gleich noch ausführlicher ein. Ich möchte heute erstmal meinen Gesprächspartner und Kollegen begrüßen. Hallo Thorsten, wie geht's dir und bin ich zu kritisch zu allem?
Warm, ganz warm. Ja, moin. Auch hier im Norden brennt die Sonne vom Himmel. Und nein, du bist nicht zu so kritisch, weil in weiten Teilen kann ich deinen eben gemachten Ausführungen nur zustimmen.
Das ist dann schon mal für mich positiv, dass ich mich da bestätigt fühle. Bevor wir jetzt erstmal zu den Shows gehen, ja, praktisch wie immer gehen wir erstmal auf so ein paar News ein, die es rund um den AEW-Kosmos gab in den letzten Tagen, was dieses Mal so relativ viele verhältnismäßig sind. Wir haben nämlich vier potenzielle Abgänge des AEW-Rosters, wovon manche schon wahrscheinlicher sind, manche eher unwahrscheinlich. Fangen wir mal mit den Lucha Bros an, die beiden dann im Doppelpack. Von denen laufen wohl im August bzw. September die Verträge bei AEW aus, sind jetzt auch schon seit längerer Zeit kein Teil mehr der Shows, haben auch mittlerweile all ihre Indie-Bookings abgesagt bzw. nehmen gar keinen neuen mehr an. Dann hat man jetzt gerüchteweise gehört, dass sie eigentlich Teil von All-In hätten werden sollen, zusammen mit Pac als Death Triangle in einem möglichen Multi-Trios-Match, was ja auch gerade auf den Weg gebracht wird, aber dazu kommen wir später noch. Da ist vielleicht auch so ein bisschen die Antwort auf, ja, ich formuliere es mal als auf Julians Frage von vor ein paar Wochen drin, weil Pac hat ja gemeint, er möchte seinen eigenen Wembley-Moment kreieren. Und dann wird das wohl damals noch auf ein mögliches Match in dem Trios-Title-Match ja, sich wahrscheinlich darauf beziehen sollen. Ich gehe einfach mal davon aus, jetzt, dass es da halt eine Änderung der Pläne gab, dass es halt eigentlich, wie gesagt, geplant war, dass Death Triangle Teil des Matches werden sollte. Die Lucha Bros sind aber jetzt kein Teil mehr der Planung. Da sieht es also schon ziemlich sicher danach aus, dass sie AEW verlassen werden und Teil des Marktführers WWE werden, wo sie dann auch anscheinend direkt ins Main-Roster einsteigen sollen. Nicht Teil von NXT erst werden, sondern sofort einer der wenigen Auserwählten sind, die halt sich den Weg über die Entwicklungsliga sparen. Und mit dir habe ich da ja praktisch direkt den passenden Gesprächspartner von unserer eigentlichen Vierer-Konstellation, als jemand, der auch eher besser im WWE-Produkt drin ist als jetzt die anderen beiden. Erster Teil der Frage, wie sehr wird AEW die beiden vermissen und wie gut werden sie bei WWE ankommen?
Ich muss da kurz eine Korrektur anbringen. Also WWE schaue ich zumindest die Weeklies abseits von NXT nicht. nur die Pay-Per-Views. Ja, ich sag's mal so, also durch die Visa-Issues und die Verletzungen waren natürlich die Lucha Brothers in den letzten Wochen und Monaten bei AEW auch nicht mehr als Kombination präsent. Man hat hier und da mal Phoenix oder Penta einzeln gesehen. Wenn sie dann aber da waren, haben sie immer ihre Leistung gebracht. Ja, ist jetzt die Frage. Also vom jetzigen Stand her, sie waren die letzte Zeit nicht dabei, würde ich sie jetzt so im Moment nicht vermissen. Wenn sie jetzt natürlich ganz hot irgendwo in der Storyline drin stecken würden, würde ich sagen, okay, dann wäre es natürlich schade. Ja, bei WWE, ich weiß offen gesagt nicht, ob sie da nicht eher bei NXT erstmal besser aufgehoben wären. Ich weiß jetzt nicht, was Triple H sich dann so im Main-Roster gleich von den beiden verspricht und wie sehr sie denn schon kompatibel zum WWE-Stil sind.
Ja, ich bin auch eher ein bisschen zwiegespalten. Einerseits, klar, hast du gerade schon richtig gesagt, die waren die letzten Monate, wenn nicht vielleicht sogar schon ein, zwei Jahre, wenn dann nur sehr unregelmäßig da. Ich habe ja auch noch vor ein paar Wochen gesagt, dass ich eigentlich mich nochmal sehr darüber freuen würde, wenn wir die beiden bei AEW als Tag Team Champions sehen. Bei WWE kann man ja eigentlich schon fast sagen, fast jeder Latino-Wrestler, ob es jetzt Mexikaner oder Amerikaner, Puerto Ricaner oder was weiß ich was sind, landen ja früher oder später bei der LWO und turnen irgendwann gegen Rey Mysterio, weil das ist gefühlt in den letzten zwei Jahren immer passiert. Deswegen wird das wahrscheinlich auch deren Weg irgendwie dann sein. Dazu habe ich oft das Gefühl, dass WWE in der Cruiserweight High Flyer Division sehr oft etwas, weichgespülten Stil fährt. Deswegen glaube ich auch, dass deren Matchqualität sehr darunter leiden könnte, weil es einfach, glaube ich, bei WWE sehr viel unspektakulärer wird. Ich habe zumindest die Hoffnung dadurch, dass WWE auch, ich sag mal, in puncto Verletzungsgefahr eher wrestlerfreundlichere Matches bookt, dass man da zumindest sagen kann, dass die beiden fit bleiben. Wahrscheinlich werden sie als Tag-Team auch Tag-Team-Champions im Main-Roster werden, früher oder später, was jetzt auch, wenn man sich gerade deren Tag-Team-Division anschaut, auch nicht die allerschwierigste Aufgabe ist, beziehungsweise nicht der allerlängste Weg ist, den man gehen muss. Aber bevor wir jetzt auch zu sehr auf WWE-Booking ausschweifen, lassen wir das lieber mal Andi und Chris. Schöne Grüße an der Stelle, falls die beiden dann tatsächlich da aufschlagen. Ich bin aber auch eher sehr zwiegespalten. Der nächste Name auf der Liste, der auch schon eher Kategorie sehr wahrscheinlich ist, ist dann Ricky Starks, von dem auch bald der Vertrag auslaufen soll, der jetzt auch schon seit Monaten kein Teil der Shows mehr ist, der verschiedene Vorschläge für irgendwelche Storylines, sei es dann gegen Big Bill oder auch andere Vorschläge, konsequent abgelehnt hat, der auch zuletzt eher nur auf den sozialen Medien mit Urlaubsbildern auf sich aufmerksam gemacht hat, also der wahrscheinlich schon persönlich sehr stark abgeschlossen hat mit AEW und auf einen sehr lukrativen WWE-Vertrag hoffen wird. Auch Ricky Starks soll das, was man hört, eher sofort ein Main-Roster-Guy werden, bei dem ich mir das aber sehr viel eher vorstellen könnte, weil ich habe es ja auch im Podcast schon mal gesagt, Ricky Starks ist, finde ich, viel was Mimik und Gestik und Charisma angeht, so ein kleiner Rock, also noch eine Light-Version, dem ich aber sehr viel zutraue. Und ich glaube, Ricky Starks würde besser ins WWE-Produkt passen als ins AEW-Produkt, weil er auch jemand ist, der eher über sein Charisma und Charakter kommt und im Ring jetzt noch nicht der Kenny Omega ist.
Nee, definitiv. Also Ricky Starks hat durch seine Aura, sage ich jetzt mal, eher überzeugt als durch den In-Ring können. Das ist zwar auch solide gewesen, aber so von seinen Anlagen, die er jetzt bisher immer im Ring gezeigt hat und auch in den Shows so im Rundum, ist er eher so eher einer, dem der Wechsel am leichtesten fallen würde. Wie ich zugeben muss, auch zum Beispiel wie ein MJF, der würde auch, der bringt ja auch so diese Persona schon mit und dieses gewisse Etwas vor der Kamera. Ich glaube, der wird das auch schaffen. Aber Ricky Starks, naja, er war jetzt die letzten Monate auch nicht zu sehen. Also es fällt auch auf zu den in Verbindung zu den Lucha Brothers, dass auch er jetzt nicht als Hauptcharakter aus den Shows gerissen wurde. Und ja, Mai, wenn er sich dann lieber am Strand fotografieren lässt, anstatt seinem Job nachzugehen. Es ist ja so wie bei unserem zweitliebsten Hobby, beim Fußball. Ich sag mal, wenn du einen Spieler in der Mannschaft hast, der merklich auf dem Absprung ist und nicht mal seine Leistung bringt und lieber auf der Tribüne seinen Vertrag aussitzt, ja, Mai, dann lass ihn gehen. Na, das bringt dann auch nichts so an, dann noch bis zum Ende zu halten oder in dem Fall eine Verlängerung zu geben.
Ja, das definitiv. Also im Gegensatz zum Fußball sprechen wir im Wrestling-Business jetzt nicht über große Ablösen, die irgendwie zwischen Konkurrenten bezahlt werden für Spieler bzw. Wrestler. Aber ja, der Vertrag wird bald auslaufen. Er hat seit Monaten damit abgeschlossen. Alles andere wäre jetzt auch etwas seltsam. Der vierte Name, der jetzt noch auf der möglichen Abgangsliste steht, ist dann doch eher Kategorie unwahrscheinlich. Aber auch um Daniel Garcia gibt es mögliche Abgangsgerüchte eben zur WWE, der aber zunächst eher für NXT eingeplant wäre. Also ganz viel Konjunktiv an der Stelle. Daniel Garcia, auch erst Mitte 20, wird wohl als sehr großes Talent angesehen, der halt zunächst dann bei NXT reifen sollte. Wie gesagt, es ist eher unwahrscheinlich. AEW geht auch hier eher davon aus, dass sie den Vertrag noch verlängern können. Daniel Garcia war jetzt ja auch bis vor kurzem auch noch Teil der Shows. Deswegen würde mich auch da jetzt ein Abgang eher wundern, weil er ja schon in Monaten, Jahren eigentlich einen Weg nach oben vielleicht nicht durchgehend hatte, aber insgesamt wahrscheinlich kann man das dann schon sehr positiv bewerten, wo ich auch sehr dran zweifeln würde, ob er von jetzt auf gleich beispielsweise im Main Roster schon Erfolg hat, als jemand, der jetzt auch nicht riesig groß ist, jetzt nicht unfassbar breit gebaut, im Ring ein sehr guter Wrestler ist, aber ich glaube, er wäre kein klassischer WWE-Guy und wäre auch bei AEW erstmal noch besser aufgehoben.
Das auf jeden Fall. Also er hat ja jetzt so seinen Weg angefangen zu nehmen und das wäre jetzt schade, wenn man das abbrechen würde. Wenn er denn wechseln sollte, wäre er auch von den genannten der für mich am ehesten zu NXT gehen sollte, weil er halt jetzt auch so vom Charisma her hinterm Ricky Starks oder den Lucha Brothers hinterher steht. Er ist jetzt nicht so die Bombe am Mike und bringt jetzt auch nicht so die Ausstrahlung mit wie die anderen. Und dann wäre er wahrscheinlich eher der Kandidat, der nochmal bei NXT so den letzten Feinschliff für das große Programm bekommt. Also für die Main-Shows, für Raw und SmackDown. Ja, aber wir müssen mal schauen, wie es weitergeht. Er hat ja eigentlich noch seine Story mit MJF zu Ende zu erzählen.
Ganz genau. So oder so, ich glaube, ich können wir definitiv davon ausgehen, dass die Abgänge mehr wehtun dürften als ein Brian Pillman Jr. oder wie er jetzt heißt, Lexus King oder Ethan Page, auch wenn Ethan Page mittlerweile NXT-Champion ist. Sind das natürlich eher Namen der Kategorie Jade Cargill bis hin zu Cody Rhodes. Also da wird es auf jeden Fall noch spannend, was mit denen passiert.
Naja, wobei man bei einer Jade Cargill auch sagen muss, dass die bei WWE auch nicht viel mehr bringt als bei AEW und im Ring jetzt auch nicht wirklich durchstartet. Ne?
Das ist richtig.
Die aber sie lebt auch da von ihrer Ausstrahlung.
Absolut richtig. Auch WWE konnte aus ihr noch keine perfekte Wrestlerin machen, beziehungsweise nicht mal in die Nähe davon bringen. Dafür haben wir aber potenzielle Neuzugänge, also auch potenzielle namhafte Neuzugänge. Manche kennen ihn aus WWE-Zeit noch eher unter den Namen Reginald oder Reggie oder Scripts oder halt unter jetzt seinem Namen Sydney Akeem. Also der frühere WWE, sowohl im Main-Roster als auch NXT-Wrestler, hat jetzt bei Ring of Honor, ich weiß nicht, ob die Ausgabe schon ausgestrahlt wurde oder bislang nur getaped, hat er ja da jetzt sein erstes Match. Ich bin mir ehrlich gesagt gerade unsicher, ob sein Vertrag einfach im Verlauf des Jahres ausgelaufen ist oder ob er entlassen wurde, wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass der Vertrag einfach nur ausgelaufen ist. Da haben wir auf jeden Fall von denjenigen von euch, die WWE verfolgt haben in letzter Zeit und vielleicht nicht Ring of Honor so sehr verfolgen, einen bekannten, er ist jetzt nicht weltbekannt, aber einen Namen, den man vielleicht schon mal gehört hat, der aufgetreten ist und angeblich, das ist aber noch nicht offiziell, er ist noch nicht All Elite, Dynamite Kid Tommy Billington, der ja auch schon beispielsweise ein sehr gutes Match gegen Dex Harwood bei Collision hatte vor, das ist wahrscheinlich schon den einen oder anderen Monat mittlerweile her, konnte wohl überzeugen und wird voraussichtlich bald oder vielleicht hat er es sogar schon einen Vollzeitvertrag unterschreiben.
Ja, dann geht die Dynastie der British Bulldogs weiter. Weil ich weiß jetzt nicht, es gibt ja noch zwei. Ich weiß nicht, ob er ein Teil davon war. Es gab mal bei der NWA ein Tag-Team, die British Bulldogs. Die hießen auch beide mit Nachnamen Blinken. Bin ich jetzt nicht sicher, ob das Cousins oder Brüder von ihm waren oder er dazugehörte. Also diese Wrestling-Dynastie aus Großbritannien, zu der ja auch ein Davey Boy Smith oder eben der originale Dynamite Kid, der ja, glaube ich, sein Onkel am Ende ist, gehörten. Also das, man muss mal schauen, wie er sich dann so macht, wie er dann reift, aber gibt ihm eine Chance. Und der andere Name, ich sag mir, sagt er gar nichts. Das ist dann so wie, ich sag mal, wie so ein typischer amerikanischer Seriendarsteller. Du kennst das Gesicht irgendwoher, dir fällt aber der Name nicht ein. Na? Das würde ich dann so vielleicht einordnen.
Ja, das trifft es wahrscheinlich auch ganz gut. Also er hat bei WWE auch keine Bäume ausgerissen, aber er war zumindest mal 24/7 Champion, auch wenn das relativ viele waren.
Nee, alles gut.
Dann haben wir noch drei Namen, die keine Neuzugänge wären, aber womöglich bald vor einer Rückkehr stehen. Nämlich einerseits Powerhouse Hobbs, der auskuriert sein soll, aber auch zwei etwas größere Namen in Form von Kenny Omega und Kota Ibushi. Kota Ibushi soll schon wohl anscheinend wieder fit sein, möchte aber auch auf die Rückkehr von Kenny Omega warten. Da wurde natürlich jetzt viel in den letzten Wochen und Monaten immer spekuliert, weil klar, eine Krankheit ist schwieriger einzuschätzen als eine klassische Verletzung, wo ja, es einfach schwieriger ist zu sagen, wie lange die Ausfallzeit ist, wie lange die Reha ist, wie lange man auch das Aufbautraining wieder braucht, bis man wieder in den Ring kann. Was man so liest, Kenny Omega hatte seine OP im Mai und es wird eine ungefähre Ausfallzeit ab dann von 4 Monaten angesetzt. Das heißt, es wäre im September der Fall. Man geht aber auch bei Omega eher davon aus, dass es schwerwiegender war. Deswegen könnte man vielleicht auch da von mehr als 4 Monaten ausgehen. Dadurch, dass wir jetzt aber bald mit All In eine sehr große Show haben und auch mit All Out nochmal eine sehr große Show kurz danach, wäre es zumindest nicht ausgeschlossen, dass ein Kenny Omega zumindest zurückkehrt, wenn er auch noch kein Match haben wird, Ende August oder Anfang September, aber das vielleicht schon mal eine erste Andeutung oder Ankündigung für einen In-Ring-Return im Verlauf des Jahres ist, weil so viel kann man schon sagen, er soll noch im Verlaufe des Jahres in den Ring zurückkehren.
Genau, bei Kenny war es ja so, dass wirklich, als man seine Erkrankung erkannt hat, dass wirklich kurz vor Ultimo war, also er kurz davor stand, wirklich Gefahr zu laufen, den Löffel abzugeben. Und das dann sollte, gerade wenn man so eine entscheidende Geschichte in seinem Leben hatte, sollte man wirklich das komplett auskurieren, sofern das möglich ist. Und ja, okay, ich meine, wir haben ihn ja zwischenzeitlich mal gesehen. Da ist er ja auch mal wieder aufgetreten in seiner Heimatstadt in Winnipeg. Und so, man könnte das ja so stricken, dass er dann erstmal in seiner Rolle als EVP zurückkehrt, erstmal nicht als In-Ring-Charakter, sondern sozusagen, dass irgendwie Christopher Daniels ja jetzt so das, ja, Achtung,
Ich entschuldige mich für den
alles
Kirchturm
gut.
direkt neben meiner Wohnungstür.
Alles gut, ne? Wir reden über Kenny Omega und die Glocken werden geläutet. Das muss ein Zeichen sein. Nein, dass dann vielleicht ein Christopher Daniels, der ja jetzt im Moment so irgendwie so der Gegenpol zu der Elite ist und ein Tony Khan in den Shows vertritt, dass der irgendwie rausgenommen wird durch irgendeinen Engel und dass dann eben ein Kenny erstmal als Non-Wrestler-Charakter, als EVP wieder zurückkehrt und dann so langsam so seine Mann um sich schart. Da würde dann ja auch eine Rückkehr vom Kota Ibushi passen, weil die beiden ja auch eine fast schon jahrzehntelange gemeinsame Historie haben. Ne? Und dann hoffe ich mal, dass Kenny sich dann ein Team zusammensucht, das ein bisschen mehr die AEW-Jungs bei Blood and Guts überstrahlt, vom reinen Name-Value her. Obwohl die ja dann am Ende sogar das Match gewonnen haben und eigentlich die Elite schon besiegt ist.
Ganz genau. Würde ich auch von ausgehen. Ich versuche jetzt einfach mal über die Glockengeräusche ein bisschen drüber zu reden. Ich hoffe, es ist gleich vorbei. Ich würde auch sagen, es ist ja grundsätzlich unwahrscheinlich, dass er einen Auftritt hat und am gleichen Abend noch ein Match bestreiten wird. Deswegen ist da vielleicht auch eine Rückkehr in die Shows nicht unwahrscheinlich, auch wenn er vielleicht dann noch ein paar Wochen braucht, bis er sein erstes Match oder ähnliches wieder haben wird. Deswegen vielleicht kann man in den nächsten Wochen ein Kenny Omega schon wieder im TV sehen. Ansonsten, wir sind immer noch nicht bei Dynamite aus der Vorwoche angekommen, weil es gibt noch mehr News. Es ist die Rede von der größten Ankündigung aller Zeiten, beziehungsweise die größte Ankündigung der AEW-Geschichte. Genaueres weiß man noch nicht, aber selbstverständlich brodelt auch hier die Gerüchteküche. Angeblich soll nämlich der Warner Brothers-Deal mehr oder weniger unter Dach und Fach sein, beziehungsweise das ist das Wahrscheinlichste, wovon man ausgehen kann oder konnte. Ein gewisser Herr Tony Khan soll sich wohl im Verlaufe von Olympia auch in Paris mit den Warner Brothers Leuten getroffen haben. Und nicht unwahrscheinlich, dass sie da auch unter anderem über diesen Deal gesprochen haben. Und sollte der jetzt unter Dach und Fach sein, dann ist dieses gefühlt ewige Thema, nämlich AEW und Warner Brothers Verhandlungen und so weiter, was ja sich mittlerweile seit Monaten, wenn nicht gefühlt schon Jahre streckt, endlich beendet und wir haben Planungssicherheit, wo AEW laufen wird.
Dafür beten wir alle, weil ich glaube, das ist auch ein Hauptgrund, warum wir jetzt so die ganz großen, in Anführungsstrichen, Dreamatch-Ansetzungen, wo wir uns immer fragen, Mann, das ist eine Ansetzung für eine Pay-Per-View-Card und das wird dann irgendwie, ich sag mal in Anführungsstrichen, bei Dynamite verschwendet, dass das mit ein Grund war, weil Tony dadurch die Shows, die Weeklies größer erscheinen lassen wollte, um bei den TV-Verhandlungen zu punkten. Und dass das dann vielleicht in Zukunft wieder ein bisschen zurückgenommen wird und die wirklich großen Begegnungen dann auch wieder bei den ganz großen Shows stattfinden.
Davon würde ich auch ausgehen. Also mit Sicherheit wird er jetzt in den letzten Wochen oder Monaten die TV-Verhandlungen bzw. die TV-Ratings da eine gewisse Rolle drin gespielt haben. Wie gesagt, ich hoffe einfach, dass das irgendwann jetzt in nächster Zeit durch ist. Passend dazu ein weiteres Gerücht eher, beziehungsweise es gab da auch schon ein paar Aussagen zu. Wir haben nämlich eine mögliche Stadionshow in den USA in der Planung. Noch ist das natürlich nicht offiziell, aber man könnte neben All In eine weitere Stadionshow bekommen. Da ist das Globe Life Stadium in Arlington, Texas, der mögliche Austragungsort. Das ist ein Baseballstadion, wenn ich mich nicht ganz irre, zwischen 40.000 und 50.000 Leute passen da rein, was natürlich auch eine absolute Hausnummer wäre für AEW, weil ich meine, viele Stadionshows hatten wir in der Vergangenheit jetzt noch nicht gehabt. Ich glaube, All In war sogar die einzige ja letztes Jahr, beziehungsweise auch in 10 Tagen wieder oder 12. Und das wäre ja ein weiterer sehr positiver Schritt neben dem möglichen vielleicht Milliarden-Deal mit Warner Brothers.
Ja, also ich würde vielleicht noch Grand Slam dazu nehmen, im Arthur Ashe Stadium, also in der Tennis-Arena. Das war auch schon ein bisschen größer. Wobei, ich sag mal, in Nordamerika, man muss abwarten. Ne? Weil selbst für Grand Slam dieses Jahr, das ist ein 20.000 Zuschauer Stadion da, das größte Tennisstadion der Welt. Ich glaube, da sind bis dato 3.000 Tickets verkauft, was ich so als letztes gehört habe. Und ich weiß jetzt nicht, ob man da dann ein 40.000, 50.000 Zuschauerstadion in Nordamerika voll bekommen würde. Das mag in Europa anders laufen, aber selbst das aktuelle All-In ist ja vom Setting her mit dem letztes Jahr von der erwarteten Zuschauerzahl jetzt nicht vergleichbar. Da sind ja die verkauften Karten auch runtergeschraubt, weil auch die Stage dann größer wird. Aber ich glaube, das ist schwieriger, ein Stadion in Nordamerika voll zu bekommen, wenn es jetzt nicht SummerSlam oder Mania ist, weil die halt den Namen haben, als in Europa, weil da ist AEW jetzt auch nicht so präsent wie in Nordamerika. Und da pilgern dann die europäischen Fans einmal im Jahr dann zu diesem Hotspot hin.
Ja, sehe ich auch so. Also wenn sie wirklich die 40.000, wenn es nur 40.000 dann wären, es sind ja vielleicht sogar auch mehr im Stadion, an möglichen Plätzen voll machen würden, wäre das schon eine Hausnummer. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Den neuesten Stand, den ich gefunden habe für All-In, ist vom 8. August. Also das ist jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Wir haben gerade Dienstagabend, schon 5 Tage her, haben sie aktuell jetzt über 45.000 Tickets für All-In verkauft. Was natürlich ziemlich, ziemlich gut ist, dafür, dass es eine Nicht-WWE-Company ist. Zwischen dem letzten Update vom 8. August bis hin zur Show, also vom 25. sind ja noch 2,5 Wochen, also 17 Tage. Da kann es sein, wenn sie jetzt nochmal lokal die Werbetrommel ordentlich anschmeißen, was sie auch letztes Jahr ein Stück weit gemacht haben, wo es auch sehr viele Plakate und so weiter in der Stadt gab, dass sie da die 50.000 noch voll machen, was, wie gesagt, ein sehr großer Erfolg ist. Aber ich bin da ganz bei dir, das ist für Europäer natürlich ein großes Event. Für die meisten Europäer ist es relativ leicht, nach London zu kommen, als, ich sag mal, bedeutendste Stadt wahrscheinlich Europas. Ich würde auch sagen, der Andrang in den USA dürfte da jetzt nicht so gigantisch groß sein, wie es für europäische Fans oder für englische Fans vielleicht auch mit dem Wembley Stadium ist. Von daher dürfen wir sehr gespannt sein. Es ist natürlich noch sehr viel Zeit bis dahin, weil es ist nicht mal offiziell. Wir sind hier gerade nur sehr im Bereich des Konjunktivs unterwegs. Aber es ist natürlich eine recht positive Nachricht, dass das überhaupt in der Überlegung ist, weil anscheinend muss dann ja der ein oder andere davon überzeugt sein, dass sie dieses Stadion so zumindest annähernd füllen könnten, dass sich das auch finanziell rentieren würde. So, ja. Damit haben wir es jetzt zu Dynamite aus der Vorwoche geschafft. Aus dem Lawrence Joel Veterans Memorial Coliseum in Winston-Salem, North Carolina, 7. August 2024. Was vielleicht aber trotzdem noch wie so ein kleines Damoklesschwert über dieser Ausgabe hängt, sind die Ratings, die ich ja eben auch schon angesprochen habe, nicht so unfassbar berauschend waren. Um das kurz mit Zahlen zu untermauern, der Durchschnitt lag bei etwas über 600.000, sie haben mit über 800.000 im Opener angefangen, bis zum Ende hin fällt die Zahl auf etwa 500.000, beziehungsweise minimal mehr als 500.000. Ja, fairerweise kann man sofort dazu sagen, es war auch noch Olympia, das hat alle Ratings runtergezogen, sei es jetzt WWE, sei es AEW, sei es wahrscheinlich auch alles andere im TV. Aber was vielleicht auch nicht uninteressant ist, ist einfach dieser Fall von 800.000 im Opener, also MJF-Match, auf 500.000 oder ein bisschen mehr als 500.000, was halt 30-40% der Zuschauer sind, die sie halt verloren haben im Verlauf der 2 Stunden. Also von MJF gegen Kyle Fletcher bis hin zum Main-Event von Bryan Danielson und Jeff Jarrett. Was dann vielleicht auch einfach nicht gut genug ist oder nicht berauschend genug ist, um halt Leute vors TV dann wieder zu ziehen. Vor allem AEW bookt auch solche Matches gerne mal sehr ausgeglichen. Ich nehme es gerade schon mal vorweg, Bryan Danielson hat über 15 Minuten gebraucht, um dieses Match zu gewinnen. So kurz vor einem der größten Matches dieses Jahr ist das halt schon ja fast ein bisschen zu knapp. Auch die eingespielte Promo oder halt das Interviewsegment mit Jim Ross von Swerve Strickland hat auch ja jetzt mich persönlich zumindest nicht umgehauen. Irgendwie war halt alles Gesagte davon schon bekannt. Auch das Segment nach dem Main Event hat jetzt nicht mehr was Neues groß gesagt. Also irgendwie die Dynamite-Ausgabe war ein bisschen zu wenig, beziehungsweise der Main Event vielleicht auch einfach nicht gut genug, um die Zuschauer in dieser oder mit dieser schweren Konkurrenz am TV zu halten. Ich habe jetzt sehr viel darüber geredet. Ich gebe dir erstmal den Spielball wieder zurück. War Dynamite wirklich einfach nicht gut genug, um die Zuschauer zu halten? Braucht man da einen besseren Main Event?
Ich hätte den Main Event und den Opener getauscht. Ich glaube, mit MJF gegen Kyle Fletcher im Main Event wäre es nicht arg so schlimm mit dem Downfall der Ratings geworden. Also, dass sich die Zuschauerzahl über die 2 Stunden fast halbiert, das ist auch für AEW, glaube ich, eine neue Dimension. Also muss man schauen. Ich weiß jetzt nicht, ob Olympia da so ein großer Faktor war, weil die Sache ist, die Show läuft ja nicht zur Hauptsendezeit von Olympia. Das wäre ja davor gewesen. Also ich weiß jetzt nicht, wie da die Überschneidungssachen waren. Und die großen amerikanischen Sportligen, die sind jetzt, soweit ich weiß, auch noch nicht gestartet. Das geht ja dann mit NBA, NHL oder Baseball jetzt auch erst die nächsten Monate wieder los mit der Saison. Also ich weiß jetzt nicht, was da der Faktor war, dass das so in den Keller gegangen ist, ob die Fans da wirklich so das Interesse verloren haben.
Also ich habe eben auch nochmal etwas länger mit unserem großen Experten Jens geschrieben und gesprochen, weil mich das auch ein bisschen stutzig gemacht hat. Und wenn wir schon jemanden im Team haben, der sich beispielsweise mit Ratings und allem, was damit zusammenhängt, sehr gut auskennt, ist es wahrscheinlich er. Und ja, ist vollkommen richtig. Olympia war zu dem Zeitpunkt natürlich nicht mehr live. Also Dynamite ist ja bekanntlich bei uns in der Nacht und Olympia hat natürlich nicht um 1, 2, 3, 4 Uhr morgens irgendwas noch stattgefunden. Aber es laufen halt dann abends auch noch die gesamten Zusammenfassungen der Sachen, die halt dann für die Amerikaner halt auch ein bisschen zu früh sind, weil Olympia hat bei uns zwischen 7 und 8 angefangen. Das ist halt bei denen ja noch mitten in der Nacht. Das heißt, die haben doch das Abendprogramm sehr gut damit gefüllt, wodurch man davon ausgehen kann, dass ist AEW bzw. WWE in den 2 Wochen ungefähr, meinte Jens, auch gestützt auf US-amerikanische Quellen, ungefähr 25% der Zuschauer gekostet haben müsste. Jetzt zu den 800.000 im Opener, auch da bin ich ein bisschen in die Zahlen reingegangen, vor AEW läuft, also vor Dynamite mittwochs, läuft vor immer Big Bang Theory, ja, das läuft immer noch und ja, es hat anscheinend immer noch sehr viele Zuschauer. Und dieses Mal anscheinend auch besonders viele. Und wenn man halt vorher eine Sache hat, die viel geguckt wurde, dann nimmt das natürlich erstmal relativ viele Zuschauer mit in den Anfangsbereich dieser Show. Wodurch vielleicht auch nochmal zu erklären ist, dass eher der Opener besonders gute Zahlen hatte, weil eben die Leute von Big Bang Theory hängen geblieben sind. Das ist unfassbar, dass ich das in diesem Podcast sage. Aber Big Bang Theory zieht anscheinend wirklich noch unfassbar gut. Aber damit sind vielleicht die Ratings so ein bisschen zu erklären. Das ist jetzt, ich möchte nicht zu sehr in die Theorie von Ratings gehen, weil dann füllen wir die nächsten 3 Stunden nur damit. Aber ich bin trotzdem ganz bei dir. Es ist halt relativ krass, wie viele Zuschauer dann verloren gehen. Auch einfach, weil alles zwischen Opener und Main Event jetzt nicht zwingend das Gelbe vom Ei war, was die Relevanz angeht. Da kommen wir jetzt im Vereinzelnen gleich noch zu. Aber das erklärt vielleicht so ein bisschen den Downfall im Verlauf dieser 2 Stunden.
Mögliche Ansätze einer Erklärung. Ja, Jens ist bei uns ja der Statistik-Gott, möchte ich schon fast sagen. Nicht umsonst wird er ja immer für irgendwelche Quartalszahlen zum Hauptkampf von Spotfight eingeladen, weil er halt der Herr der Zahlen ist, möchte ich jetzt mal so sagen. Ja, man muss halt dann schauen. Wir nehmen ja hier diesen Podcast jetzt am Dienstag auf. Heute Nacht ist, morgen Nacht ist dann die neue Dynamite, die aktuelle. Und da muss man dann halt mal schauen, wie es dann läuft. Ja, also Olympia ist jetzt vorbei. Ob dann, je nachdem wie die Show aufgebaut ist, dann wieder so ein Abfall zu verzeichnen ist. Und dann muss man mal schauen, ob das tatsächlich dann durch Olympia zu erklären war oder ob dieser Trend, dieser nicht schöne Trend dann anhält.
Ja, also die Ratings waren von AEW auch in den Wochen vor Olympia nicht immer so berauschend. Von daher ist das wirklich nicht unspannend zu sehen. Bleiben wir oder beziehungsweise gehen wir mal wieder zurück zu Dynamite. Wir haben ja gerade schon auch über den Main Event gesprochen. Bryan Danielson hat gegen Jeff Jarrett gewonnen. Danach gab es auch noch die Ankündigung jetzt für Dynamite, also für die kommende Ausgabe, wenn ihr den Podcast pünktlich hört, dann heute Abend Swerve Strickland gegen Wheeler Yuta als anderes Mitglied des BCCs. Um alles aus dieser Storyline noch zu komplettieren, springen wir zu Collision, wo dann Swerve Strickland innerhalb von 12 Minuten gegen Tomohiro Ishii gewinnen konnte. Während Collision auf jeden Fall gab es noch auch ein Gespräch von Bryan Danielson mit Jim Ross. Da war vielleicht ganz interessant anzumerken, dass Danielson eine Nacken-OP für Ende des Jahres angekündigt hat. Wobei es da aber noch nicht ganz klar ist, ob das jetzt einfach nur Storyline-Element war, um halt eine mögliche Verletzung beispielsweise bei All-In zu sellen oder ob die wirklich ansteht und relevant ist. Das heißt, das lasse ich jetzt erstmal soweit unkommentiert, weil ich da einfach nicht genau weiß, beziehungsweise wahrscheinlich keiner so genau weiß, was da Sache ist. Und wir am Anfang des Podcasts schon genug gemutmaßt haben über Dinge, die noch nicht feststehen. Nichtsdestotrotz, so viel ist in dieser gesamten Storyline innerhalb der 3 Shows nicht wirklich passiert. Deswegen ist auch das für mich ein Beispiel von einer eben von mir getätigten Formulierung. Es wirkt so, als wenn All-In so langsam kommen sollte, weil hier passiert gerade nicht mehr viel.
Nee, da hast du völlig recht. Also, ich meine, man hat die Eckpunkte des Matches festgesetzt. Nee, Swerve verteidigt seinen Titel, Bryan, jetzt habe ich auch mal den Rückkehrer gemacht, also Bryan Danielson setzt seine Karriere aufs Spiel. Was sollst du da als Nachgang, um das noch weiter zuzuspitzen, noch machen? Na, jetzt kannst du Swerve mal gegen den einen oder anderen BCC-Man noch gewinnen lassen, aber ein Jon Moxley ist nicht da. Dann bleibt nur noch Wheeler Yuta und allenfalls noch ein Claudio Castagnoli. Ja, muss man mal gucken. Vielleicht gibt es dann diese oder nächste Woche noch Claudio als Gegner für Swerve Strickland. Und ich glaube, Bryan Danielson werden wir jetzt vor All-In jetzt nicht mehr im Ring sehen. Also in einem Match, meine ich.
Ja, gehe ich auch nicht von aus. Von daher, mir aus können wir gleich weitergehen, weil ich habe zu dieser Storyline, aber das will ich auch gleich öfter mal noch sagen, zu einigen Storylines gar nicht mehr so viel zu sagen, weil, wie gesagt, bei vielen Storylines ist irgendwie nicht so wahnsinnig viel Nennenswertes passiert, außer ein paar kleine Promos, Einspieler, Brawls, whatever, also nichts, was jetzt irgendwie nochmal so ganz viele neue Nuancen in diese Storylines reingebracht haben. Generell habe ich das jetzt alles für mich so geordnet, dass wir das so ein bisschen Storyline-mäßig halt dann immer durchgehen, weil halt auch viel bei Collision dabei war, was auch bei Dynamite schon relevant war. Deswegen versuche ich das alles so ein bisschen zusammenzupacken und würde dann direkt in den Opener von Dynamite springen, wenn das für dich okay ist.
Leg los.
Sehr schön. Den eben angesprochenen Opener bei Dynamite, MJF gewinnt gegen Kyle Fletcher in, ich glaube, es war über eine Viertelstunde, die haben relativ viel Zeit bekommen, war ein wirklich gutes Match. Kyle Fletcher hat auch einige Near Falls bekommen. Das Match endete dann dadurch, dass kurz vor Ende des Matches ein Don Callis zum Ring kam und Kyle Fletcher einen Schraubenzieher in die Hand gedrückt hat, beziehungsweise den in den Ring geworfen hat, sodass dieser den nutzen konnte. Er hat währenddessen, also Don Callis, den Ringrichter abgelenkt. Aber dann gab es dann ähnliche Szenen wie bei Will Ospreay damals, dass er mit sich gehadert hat, den Schraubenzieher dann nicht eingesetzt hat, kurz darauf dann das Match verloren hat, auch weil MJF das Ganze ausgenutzt hat, um ihm dann einen Tritt dahin zu geben, wo es am meisten wehtut. Nach dem Match schlägt MJF noch den Ref mit seinem Titel nieder, verpasst Kyle Fletcher einen Schlag mit dem Dynamite Diamond Ring, woraufhin Kyle Fletcher relativ stark am Kopf geblutet hat. Will Ospreay, hat man dann gesehen, war währenddessen Backstage irgendwo verbarrikadiert, eingesperrt, hat dann aber den Save gemacht und MJF vertrieben. Danach gab es noch eine kleine Diskussion mit Don Callis, was auch vielleicht so einen endgültigen Knall da angedeutet hat. Vielleicht bekommen wir ja bald einen Mark Davis auch noch zurück und man bekommt halt dann United Empire gegen die Don Callis Family. Nur mögliches Fantasy-Booking für nach All-In. Ansonsten vielleicht noch dazu zu sagen, MJF hatte am Wochenende noch ein wirklich gutes Match bei RevPro, wo er seine United States Championship gegen Michael Oku verteidigt hat, in einer knappen halben Stunde. Große Empfehlung, Match war wirklich gut. Ja, das ist, glaube ich, all das, was in der Woche passiert ist. Viel passiert, auch ich möchte das gar nicht kritisieren, aber es ist auch jetzt wenig bei rumgekommen, wo ich jetzt gesagt hätte, das ist etwas, worüber man ausgiebig sprechen könnte.
Ja, ich fand es der Will Ospreay, der saß hinten in der Umkleide, sagen wir jetzt mal. Und dann wollte er natürlich, als er gesehen hat, was da passieren sollte, wollte er ja raus. Und dann ist die Tür verbarrikadiert, wie du es schon so schön sagst. Aber er rüttelt da irgendwie 2-3 Mal an der Tür und ist frei. Also das hätte ich mir jetzt schon ein bisschen schwieriger vorgestellt, dass er da rauskommt. Ja, und das Ende, also ich könnte mir jetzt schon gut vorstellen, dass zum Beispiel ein Don Callis ihn da eingesperrt hat, um vielleicht dann das so zu drehen, dass ein Kyle Fletcher doch lieber auf der dunklen Seite der Macht bleibt, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Und das Ganze könnte schon in die Richtung gehen, wie du vermutest, dass United Empire kommt, weil man weiß ja nicht, wie weit ein Mark Davis jetzt in seiner Rekonvaleszenz nach seinem Handbruch ist. Und wenn der zurück ist, dann wird er sicherlich mit seinem alten Partner wieder ein Tag-Team bilden. Dann wäre Kyle Fletcher eigentlich bei der Don Callis Family rauszulösen, müsste da weg. Oder man packt Davis mit rein. Und die Don Callis Family ist jetzt so ein bisschen im Wandel. Na, also ich kann mir jetzt vorstellen, dass eben Kyle jetzt auf dem Absprung ist, wieder hin zu Will Ospreay. Powerhouse Hobbs, hatten wir zu Anfang gesagt, steht auch kurz vor seiner Rückkehr, dass der eben wieder zur Family dazukommt. Ja, muss man dann schauen. Und jetzt ein Rouge hat sich ja jetzt in der Woche, da kommen wir vielleicht ja dann auch noch dazu, endlich bewiesen, dass er der Family würdig ist. Na, ja, also bei Don Callis ist viel im Wandel.
Ganz genau. Und ich finde vor allem eher vielleicht auch ein Wandel hin zum Negativen, weil die Don Callis Family fehlt gerade so ein bisschen ein wirkliches Zugpferd oder halt irgendwie eine gewisse Relevanz drin, weil ja beispielsweise ein Ospreay ja jetzt kein offizieller Teil mehr davon ist, auch wenn das jetzt immer noch klar die Verbindungen gibt. Aber Leute wie Trent Barretta, Rouge, Hobbs war jetzt verletzt, aber auch Takeshita, alles Leute sind, die jetzt nicht in jüngster Zeit diese ganz großen Siege, Erfolge oder Titel in irgendeiner Form hatten. Und gerade so ein bisschen diese Mid-Card-Heels sind, die halt verlieren, wenn jemand halt mal verlieren muss, also wenn wer anders einen Sieg braucht. Ich habe auch gerade gesehen, dass ich ein paar technische Probleme bisher hatte. Ich hoffe, das geht soweit wieder besser. Ich entschuldige mich auf jeden Fall dafür. Mein Internet war generell ein bisschen unzuverlässig. Ich hoffe einfach, dass man mich einigermaßen verstehen kann.
Also du bist noch soweit ganz gut zu verstehen. Es ist ein bisschen hakelig, also jetzt nicht ganz astrein, aber jetzt auch nicht total unverständlich. Ja, vielleicht braucht dein Internet auch hitzefrei heute.
Das kann gut sein. Vielleicht können wir es damit begründen. Ansonsten noch zu einem möglicher Zukunft von der Don Callis Family. Dadurch, dass es bei AEW relativ selten vorkommt, dass große Matches beispielsweise bei Pay-Per-Views unclean enden, könnte man ja auch theoretisch den Spot mit dem endgültigen Bruch von Fletch und Ospreay mit Don Callis nach dem Match bei All In bringen. Man kann es natürlich auch einbauen, um das Match nicht clean enden zu lassen, sodass halt dann MJF gewinnt.
Naja,
aber das, ja.
Naja, dass du zum Beispiel sagst, Don Callis will dann mit Will Ospreay brechen, ne? Nach dem Match bei All In, schickt seine Leute raus, inklusive Kyle Fletcher, der ist dann aber, hört auf sein Gewissen und stellt sich gegen Don Callis, wird dann niedergemacht und dann könnte zum Beispiel Mark Davis seine triumphale Rückkehr feiern und und den Safe machen und schon hättest du mit Ospreay, Fletcher und Davis dann den Grundstock für ein AEW United Empire, auch wenn sie es vielleicht da dann anders nennen würden, je nachdem wie da die Möglichkeiten sind, den Namen, der ja, ich weiß nicht, glaube ich auch bei New Japan liegt, die Namensrechte, ob sie die dann mitbenutzen dürfen.
Ja, vor allem, weil es auch ein sehr simpler Aufbau für ein All-Out-Match wäre, was ja einfach sehr nah dran ist. Und da bieten sich natürlich solche Elemente mal ganz gut an, weil man halt dadurch einfach ganz gut ein Pay-Per-View-Match aufbauen kann. Ansonsten wäre es natürlich auch ganz witzig, wenn Ospreay den Titel gewinnt und macht dann aus der United States Championship die United Kingdom Championship, wie er es ja auch schon bei New Japan letztes Jahr gemacht hat, dann mit der IWGP United States Heavyweight Championship, die er ja auch umbenannt hat, weil dann einfach gefühlt dieser Titel mehr verschiedene Namen hatte als Titelträger. Aber das wird eher nicht passieren, ich fände es aber sehr witzig.
Ja, wäre interessant, aber er hat ja, nachdem MJF die American Championship, wie er den Titel ja nennt,
enthüllt hat. Stimmt, sorry, ich habe jetzt United States Championship gesagt, das ist die American Championship.
Ja, ja. Aber da hat ja Will den International-Gürtel, also den eigentlichen Titelgürtel, wieder aus der Mülltonne geholt und hat gesagt, das ist die wahre Championship. Also ich glaube jetzt nicht, dass er das Ding jetzt auch nochmal in UK Championship umbenennt, weil das wäre dem Titel jetzt auch nicht gerecht. Na, man kann das jetzt so in der Story mit MJF so bringen, das passt auch zu seinem Charakter, na, aber wenn der Titel dann irgendwann mal von MJF wieder weg ist, sollte er zumindest wieder die normale International Championship sein.
Ja, ich glaube ja auch nicht dran, aber mir ist es aufgefallen, dass es schon einmal diesen Switch gab oder halt diesen ungefähren Switch von United States zu United Kingdom. Ich fände es als Witz ganz interessant, aber ich glaube auch nicht dran. Gehen wir mal bei Dynamite weiter. Zu einer Storyline, wo ich auch nur kurz sagen werde, was passiert ist, aber wo ich nicht viel mehr zu sagen kann, weil gefühlt ist da nichts Neues erzählt worden, nämlich Mariah May gewinnt ein Match bei Dynamite gegen Viva Van, ich weiß gar nicht, wie sie ausgesprochen wurde. Danach bekommt sie ein Bild in die Hand gedrückt, worauf sie in Toni Storms Arm liegt, eine Szene von Dynamite von vor ein paar Wochen. Daraufhin schleicht sich Toni Storm, verkleidet, ich glaube, als Kameramann oder halt als irgendein Mitarbeiter in den Ring. Es gibt einen Brawl, es gab bei Rampage einen weiteren Backstage-Brawl und es ist für Dynamite ein Toni Storm-Film angekündigt, jetzt für die kommende Ausgabe. Das ist, wie gesagt, auch im Einzelnen betrachtet nicht verkehrt, Aber auch hier ist jetzt nicht irgendwie eine neue Nuance, ein neues Detail, ein neuer Handlungsstrang hinzugekommen, weswegen ich dazu nichts zu sagen habe. Deswegen auch da gebe ich kurz an dich ab, wenn du was dazu sagen möchtest, aber auch sonst, ansonsten können wir von mir aus auch direkt weitergehen.
Sehr viel habe ich da jetzt nicht zu sagen. Also es ist natürlich schön, dass Toni jetzt aus ihrer Dievenrolle auch ein Stück weit ausbricht. Obwohl, wenn sie dann so völlig out of rage reinschaut, das immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Aber sie ist jetzt wieder ein Stück weit von ihrem ganzen Gehabe die alte Toni Storm und nicht mehr diese Filmdiva der 40er, 50er Jahre. Na, man muss mal schauen, wie es dann bei All In wird und ob man dann, je nachdem wie das Match ausgeht, ich bin ja, muss ich gestehen, Team Mariah, hoffe, dass sie den Titel gewinnt, dass man dann vielleicht Toni auch ein Makeover des Gimmicks gibt oder ein neues Gimmick verpasst.
Ja, beziehungsweise vielleicht auch einfach das alte Gimmick so gesehen dann
zurückgibt. Ja, also zumindest dann weg von dieser von diesem Dieven-Gehabe wie jetzt. Und Luther ist ja auch zum Beispiel gar nicht mehr an ihrer Seite. Na, also wenn man sie jetzt sieht, da ich habe ihn jetzt zumindest nicht mehr zur Kenntnis genommen. Ich glaube, das Gimmick ist jetzt auch so weit erzählt. Da hat man jetzt auch nie wirklich irgendwie große Erweiterungen gesehen oder Veränderungen an dem Gimmick. Das ist eigentlich immer dasselbe gewesen. Na, und dann hast du so richtig schön von, sie ist ja das erste Mal groß mit dieser Attitüde bei All In letztes Jahr aufgetreten, ne? Wo sie ja zur britischen Hymne, zu God Save the Queen in den Ring kam. Und dann wäre ja jetzt ein Jahr später bei All In 2024 wäre ja dann ein schöner Bogen, dann der ein Ende findet, wenn sie dort dann das Filmstar-Gimmick langsam zu Grabe trägt.
Ja, sehe ich genauso. Vor allem, weil es auch einfach ein spezielles Gimmick ist, was sich einfach auch nicht so langfristig wahrscheinlich tragen lässt. Dann gehen wir bei Dynamite weiter. Da nehme ich nämlich mal das Backstage-Segment mit Darby Allin als Aufhänger, der erwähnt hat, dass Jack Perry der amtierende TNT-Champion ist, obwohl er nie auf diesem TV-Sender, also auf TNT, zu sehen ist. Vollständigkeitshalber kurz gesagt, das betrifft die beiden Sendungen Rampage und Collision. Im Gegensatz zu ihm, der auch seinen Worten hat taten lassen vor. Also gibt grammatisch keinen Sinn, aber er war dann bei TNT zu sehen, so vereinfacht ausgedrückt. Darby Allin hat nämlich bei Rampage gegen Butcher gewonnen und bei Collision noch zusammen in einem Tag Team Match mit Hologram gegen die Varsity Athletes. Von Perry gab es dann bei Dynamite, beziehungsweise auch, glaube ich, nochmal bei Collision die Antwort in Form eines eigenen vorher aufgezeichneten Videos. Was ich persönlich wirklich sehr, sehr cool fand, also mit Jack Perry macht man gerade, finde ich, sehr viel richtig. Weniger würde ich jetzt auf das Gesagte eingehen, sondern mehr die Darstellung, was alles ein bisschen ja, mehr Vintage aussah, wo er die verschiedenen Bildschirme zerschlagen hat von Szenen, die so ein bisschen seine Vergangenheit beleuchtet haben. Hat mir persönlich sehr gut gefallen, war einer der für mich wenigen Highlights von Dynamite. Aber auch da, ich wiederhole mich, ich bin heute ein Papagei, da ist nicht viel Neues passiert. Ich habe dazu nicht wirklich was Neues noch zu sagen.
Ich auch nicht wirklich. Mir haben diese Videos von Jack Perry auch wesentlich mehr gefallen als die Auftritte von Darby, weil das war, hat jetzt auch nichts irgendwie für den Fortgang der Storyline gebracht. Na, was willst du sagen? Gegen Hologram, okay. Das mag noch ganz gut gewesen sein, weil die beiden was können. Ja, oder nee, ging mit Hologram im Tag-Team. Na, obwohl die Varsity Athletes, die sind, ja, das sind auch Edeljobber, mehr sind das ja nicht. Obwohl ich glaube, das waren ja Daivari und Tony Nese, die natürlich auch was können, aber gnadenlos unterrepräsentiert in den Shows sind. Ja, und ein Butcher, ja, ein Butcher ist ein Butcher, und seitdem er sein Blade nicht mehr hat, ist er auch nicht mehr viel wert.
Ja, also die Athletes sind mittlerweile auch eher Fulltime Ring of Honor Leute, die ja mittlerweile kaum noch bei AW zu sehen sind. Also ein Mark Sterling hat sich aber wirklich ganz gut runtergewirtschaftet von an der Seite von Jade Cargill hin zu jemand, der dauerhaft bei Ring of Honor auftritt, was halt nach wie vor, glaube ich, kein Mensch sich regelmäßig anschaut. Ein weiteres Match bei Dynamite war Katsuyori Shibata gegen Brian Keith, was erstgenannter dann auch gewinnen konnte. Selbstverständlich, wie eben schon gesagt, gab es auch danach einen Brawl, weil jedes Match hat gefühlt nur dazu gedient, um das Segment danach oder den Brawl danach einzuleiten. Learning Tree greift Shibata an, es gab den Save von Hook, war irgendwie auch zu erwarten. Und auch da gebe ich das Wort an Thorsten weiter.
Learning Tree, bäh. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich habe schon über die letzten Wochen, wo ich dann Gast war, meine Meinung zu diesem Stable kundgetan. Ich brauche sie nicht. Hoffe, Hook holt sich seinen Titel zurück und der Learning Tree wird gefällt. Fertig.
So, dann kommen wir zu einer, ja gut, manche Sachen kann man auch einfach kurz abfrühstücken. Zu einer Storyline kann man kaum sagen, aber zu ein paar Segmenten der vergangenen Wochen, die vielleicht ein bisschen mehr Zeit wieder einnehmen können. Bei Dynamite hatte Orange Cassidy ein Six-Man Tag Team Match gegen Rouge, Beast Mortos und Roderick Strong. Er musste sich aber neue Partner suchen, weil seine eigentlich gedachten Partner es nicht rechtzeitig zu der Show geschafft haben. Es gab auch wirklich halt Flugprobleme, wodurch halt dann manche Leute auch erst kurz vor knapp bei der Show dann ankamen. Also da haben sie auch wirklich ein reales Element ein wenig mit reingenommen. Orange Cassidy hatte zu dem Zeitpunkt aber nur gesagt, dass es halt Wrestler aus North Carolina sind. Wie gesagt, am gleichen Abend gab es auch noch das Match raus, kam dann FTR, die auch aus bekanntlich North Carolina kommen. Und die drei Faces gewinnen selbstverständlich das Match. Bevor wir zu dem kommen, was danach passiert ist, ich weiß nicht, ob es mir nur mir so ging, aber eieiei, also ich habe mich, ich hatte das Gefühl, dieses Match hat sich unfassbar gezogen. Ich habe auch extra danach nochmal nachgeschaut und es ging halt wirklich knapp 17 Minuten für ein Six-Man Tag Team Match, was für mich keine sonderlich große Relevanz hatte. Mir persönlich, und das sage ich selten, weil ich wirklich Fan von langen Matches bin, mir persönlich war das Match mindestens 5 Minuten zu lang.
Ich muss gestehen, das war eines der Matches, wo ich vorgespult habe. Weil du hast, ich weiß jetzt nicht, da hängt jetzt nicht wirklich eine große Storyline hinter. Warum packst du Rouge, Mortos und Roderick Strong in ein Ding? Wo gehört Mortos jetzt hin? Der kommt, steht jetzt irgendwie bei der beim Undisputed Kingdom irgendwie so im Hintergrund. Gehört er jetzt dazu? Ist Rouge jetzt eine Notlösung gewesen? Oder man hätte ja zumindest das erklären können, dass Rouge, bei der ja eigentlich im Dunstkreis der Don Callis Family anzusiedeln ist, hätte man ja das so dealen können, vorher einen kurzen Skit Backstage, man sieht einen Roderick Strong, der sagt, scheiße, hier The Kingdom, also Bennett und Taven sind nicht da, ich brauche 2 Leute, ne? Und dann irgendwie holt er sich da Mortis ran und dann siehst du, wie er mit Don Callis einfach einen Business-Deal macht und sagt, hier, pass auf, so und so sieht das aus, hast du jemanden für mich, ich bezahle dir x Euro oder Dollar in dem Fall natürlich. Und der sagt, ja klar, hier, Rush hat heute nichts vor, den kannst du dann an deine Seite bekommen und dann ist danach Payday oder so. Das hätte das dann logisch ein bisschen erklärt, warum Rush da jetzt plötzlich an deren Seite steht. Ja, aber ansonsten hat das kaum Auswirkungen. Ja, und Six-Man-Tags sind jetzt eh nicht so mein Lieblings-Wrestling-Match of all time.
Da bin ich ganz bei dir. Also auch, ich bin kein großer Fan der Reihenkonstellation und wie gesagt 17 Minuten mitten in einer Dynamite für ein dann doch eher irrelevantes Six-Man-Tag-Team-Match ist einfach viel. Positiv kann man sagen, Dynamite liefert halt immer sehr viel Wrestling, das ist auch gut. In dem Fall hätte ich es mir vielleicht in einem anderen Match eher gewünscht oder vielleicht sogar bei der Ausgabe noch irgendein Segment, was eine größere Relevanz für irgendwas hatte. Danach kam aber, also nach dem Match, kam noch Acclaimed heraus. Max Kesslers Mikrofon hat mal wieder nicht funktioniert. Und relativ sinnbildlich, finde ich, für diese Aussage, hat dann Dax Harwood ein Mikrofon in der Hand, sagt relativ schnell, dass er eh nicht der, oder vielleicht nicht vergleichbar mit Max Kessler ein Mikrofon ist, also können sie auch sich auch sofort brawlen, während die Security das halt verhindern möchte. Und ja, das war halt dann das, was nach dem Match passiert ist. Ich bin mir auch da gerade unsicher, ob es während Dynamite oder während einer anderen Show war, wurde dann gesagt, dass das Titelmatch von Acclaimed mit den Young Bucks jetzt diese Woche bei Dynamite stattfinden wird. Und auch da noch vollständigkeitshalber zu sagen, gab es auch bei Collision Tag Team Match, was FTR gegen die Outrunners gewonnen hat. Ich weiß nicht, ob du da jetzt noch groß was zu sagen hast, aber sonst könnte man theoretisch auch direkt weitergehen.
Ja, ich frage mich bei der Geschichte jetzt, wo wollen sie damit Acclaimed hin? Sollen die jetzt irgendwie Heel werden? Weil irgendwie scheinen die ja in dieser Auseinandersetzung mit FTA ja irgendwie die heelischere Rolle zu spielen, weil sie irgendwie so neidisch sind, irgendwie so FTA, wir haben das Match verdient und so weiter und so fort. Oder liegt es einfach daran, dass die Bucks im Moment nicht auftreten, weil sie ihre vertraglich garantierten Matches schon abgeleistet haben und deshalb im Moment erstmal Pause haben. Die Tag Team Champions sind nicht in der Show. Ne? Und es gibt auch im Moment nichts von der Elite irgendwie an Einspielern oder so. Das ist natürlich auch ein bisschen blöd. Seit Blood and Guts hörst du von der Elite gar nichts mehr.
Ich glaube, es ist so ein Mittelding irgendwie von allem. Also einerseits, dass Acclaimed und FTA so ein bisschen diese Storyline jetzt gerade aufrechterhalten sollen, wie du gerade schon gesagt hast. Ja, die Bucks haben halt, sind sehr gut im Plan, was ihre Auftritte angeht. Und sie haben halt vertraglich zugesichert nur eine gewisse Anzahl von Auftritten pro Jahr. Und ich glaube einfach nach wie vor, dass der Plan da einfach ist, daraus ein Three-Way-Tag-Team-Match um den Titel bei All-In zu machen. Deswegen gehe ich davon aus, dass Acclaimed gegen die Bucks jetzt bei Dynamite irgendwie gescrewt wird und dann wird FTA noch Teil davon und wir kriegen halt das Match halt dann bei All-In und das ist, glaube ich, deren Übergangslösung. Ja.
Dann würde ich sagen Einspruch, weil genau dieselbe Geschichte machst du gerade mit den Trios-Titeln.
Ja, aber ich glaube, bei beiden passiert es gerade.
Ja, aber das ist ja immer so das Problem bei AEW. Du hast so viel von derselben, bei so vielen Storylines immer dasselbe. Also hier, dass dann plötzlich Three-Way-Dances draus werden. Oder wie du schon sagst, hier bei Dynamite, dass plötzlich alle Matches irgendwie noch ein Aftermath haben. Dass plötzlich die Hälfte der Matches als nur Contest enden und dann auch ein Brawl ausbricht, ist ein bisschen mehr Einfallsreichtum. Man könnte die Stories auch untereinander ein bisschen abwandeln, dass da jetzt nicht immer der gleiche Einheitsbrei passiert, weil wenn du dann zum fünften Mal siehst hier, da greift der und der von außen ein, dann sagst du, ja, irgendwann wird es auch langweilig.
Ja, bin ich auch an sich voll bei dir. Nur AEW hat ja, glaube ich, gefühlt immer in den letzten Monaten und Jahren versucht, alle großen Namen, die gerade fit sind, auf die Karte zu bringen. Und mich würde es einfach stark wundern, wenn wir eins der drei Tag-Teams nicht bekommen würden. Und ich wüsste nicht, wie man entweder Acclaimed oder FTA sonst noch auf die Karte bekommt, wenn man da jetzt kein Three-Way-Match draus machen sollte. Aber ansonsten bin ich ganz bei dir, wozu wir jetzt auch gleich noch kommen. Wirkt das bei den Tag Team und den Trios-Titeln nach ziemlich genau dem gleichen Aufbau.
Eben, und das ist Lazy Booking.
Dann noch eine Kleinigkeit bei Dynamite, war nämlich ein Interview zwischen Hangman und René Paquette. Ganz kurz zusammengefasst, Hangman sagt, dass er das bekommen möchte, beziehungsweise denjenigen in die Finger bekommen möchte, was er will, um das jetzt mal auf einen Satz runterzubrechen. Dazu hatte er noch Jeff Jarrett bei Rampage angegriffen. Viel mehr Neues ist da jetzt nicht bei rumgekommen. Da gibt es auch keine Ankündigung für jetzt die Woche. Von daher hätte ich jetzt gesagt, ich habe es kurz erwähnt, wollen wir dann direkt weitergehen?
Ja, weil das, ich frage mich, warum attackiert der einen Jeff Jarrett? Der hat so gar nichts mit seiner Storyline irgendwie zu tun. Er ist irgendwie gallig auf Swerve, ne? Was zugegebenermaßen das irgendwie größere Match erscheint im Moment als Swerve gegen Bryan Danielson. Ich hätte es ja verstanden, wenn er vielleicht einen Bryan Danielson attackiert hätte, aber warum Jeff Jarrett? Bloß weil er etwas despektierlich gesagt alte Opa gerade im Weg stand, oder wie? Das passt für mich nicht ins Gesamtbild. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt einfach nur dafür ist, ihn in den Shows zu haben. Dann auch da wieder, das hätte man mit ein bisschen mehr Überlegung besser hinbekommen können.
Ja, definitiv. Aber das war jetzt in beiden Shows so gefühlt eine Randthematik. Ich glaube, das wird sich irgendwie in den nächsten Wochen zeigen. Ich weiß auch nicht, ob man Hangman jetzt noch auf die All-In-Card irgendwie bringen möchte oder ob man das schon als indirekten Aufbau dann für All-Out mit irgendwas plant, wird sich zeigen. Ich weiß auch nicht so ganz, wohin das aktuell führen soll. Dann gab es bei Dynamite noch eine Ankündigung der Patriarchy, nämlich ein Number-One-Contenders-Match bei Collision, was wir selbstverständlich jetzt auch schon hatten, zwischen House of Black und ja der Bang Bang Gang. Also in Form von Juice Robinson mit den Guns und natürlich nicht Jay White. Der Gewinner wird dann ein Titelmatch bei All In bekommen. Das Match endete aber in einem Double KO.
Man sollte vielleicht noch, bevor wir zum Match an sich kommen, noch erwähnen, dass Christian Cage sich selbst als Special Referee für das Match angekündigt hat.
Das ganz genau. Das
sollte man noch erwähnen, ne?
Ja, das meinte ich auch gerade mit der selbst für das Finish gesorgt hat, weil er kurz vor dem 10-Count dann noch gesorgt hat, dass Buddy Matthews dann doch nicht auf die Beine kommt, sondern dem das Bier verpasst hat und dann halt selbst noch die 10 voll ausgezählt hat. Dadurch hatten wir jetzt in dem Match einen Unschieden, wie gerade schon gesagt, ähnliches Booking wie bei den Tag-Teams. Jetzt wird es wohl darauf hinauslaufen, dass beide Teams im Match bei All-In stecken werden und wir ein Three-Way-Trios-Title-Match bekommen werden. Wie eben auch schon gesagt, das vierte Team hätte wohl Death Triangle werden sollen, mit also Pac und die Lucha Bros natürlich. Die Lucha Bros sind jetzt wohl diesen oder nächsten Monat kein Teil von AEW mehr. Ja, das heißt, wir haben möglicherweise zwei Multi-Matches um die Tag-Team- bzw. Trios-Title. Auch da noch vollständigkeitshalber dazu gesagt, wir haben eine Ankündigung für Rampage, was zu Zeitpunkt der Podcast-Aufnahme relativ selten vorkommt, nämlich Kip Sabian gegen Nick Wayne. Auch da jetzt gerade mal an dich gefragt. Also du wirst dir auch sicher sein, das wird jetzt hier auf ein Multi-Man-Match hinauslaufen, oder?
Definitiv, sonst hätten sie dieses Match nicht unentschieden ausgehen lassen.
Das klassische, also, ja. Die Heels als Volltrottel, die ein Number-One-Contender-Match keinen Sieger geben wollen, nur damit es dann am Ende ein Three-Way-Match wird.
Ich mein, man hat einen Christian Cage bisher bei der Patriarchy immer als smarten Mann dargestellt, ne? Und dann sorgt er dafür, dass dieses Match keinen Sieger hat. Das ist doch sowas von dumm aus seiner Sicht, weil dadurch wird er unter Garantie bei All In doppelt so viele Gegner haben, wie er hätte, als wenn eine der beiden Seiten das Match gewonnen hätte. Na, also hat dann die Patriarchy doppelt so viel Arbeit, ihren Titel zu behalten. Wobei ich mich natürlich frage, ob ein Killswitch in dem Match überhaupt antritt, weil offiziell dritter Trios-Champion ist ja Mama Wayne. Die hat ja den dritten Gürtel bekommen.
Killswitch die hatte den dritten nicht. Gürtel bekommen, ja genau.
Also theoretisch müsste ja Mama Wayne im Match mit antreten. Ne?
Halte ich eher für unwahrscheinlich, auch wenn ich es ganz gerne sehen würde. Aber auch wenn das Match noch nicht offiziell ist, jetzt planen wir erstmal damit, dass wir da das Three-Way-Match bekommen. dadurch, dass wir jetzt die Bang Bang Gang vor kurzem noch als Champions hatten, auch mit einer anderen Konstellation fairerweise, und das House of Black halt immer nur wahnsinnig unregelmäßig auftritt, geht für dich dann auch Patriarchy als relativ klare Favoriten in das Match rein? Sollte es dann halt unter der Konstellation dann auch zustande kommen oder hast du andere Favoriten?
Vielleicht gibt man Buddy die Trios-Titel als Hochzeitsgeschenk. Ja, also er war ja eine ganze Zeit jetzt nicht da, hat ja jetzt auch in dieser Woche dann seine große Rückkehr gefeiert. Oder in der Vorwoche, Entschuldigung. Hat ja Rhea Ripley geheiratet. Und ja, also ich würde fast House of Black favorisieren, weil von denen möchte ich gerne mehr sehen. Also wenn schon irgendwas mit Trios, dann wäre House of Black meine favorisierte Wahl. Aber es ist halt die Frage, wie sie die Geschichte um die Patriarchy weitererzählen wollen, weil auch da gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viel, Weiterentwicklung.
Ja, also, ja, ich habe auch da eher das Gefühl, dass einfach Christian Cage oder halt die Patriarchy gesamt gerade so ein bisschen auf die Rückkehr von Adam Copeland wartet und jetzt gerade generell der Titelgewinn erstmal Übergang ist, ist halt nur die Frage, wie lang dieser Übergang halt dann andauern soll.
Ja, und wie lange will Killswitch sich das noch, die Zurückweisung von einem Christian Cage noch gefallen lassen? Irgendwann wird das auch unglaubwürdig.
Ja, also AEW bookt ja gerne so, dass sie gefühlt einen Turn andeuten und das ganze Ding gefühlt noch ein Jahr lang durchziehen, bis der Turn dann wirklich kommt.
Ja, und dann interessiert den auch niemand mehr.
Das ist richtig. Also wahrscheinlich wird das Interessante daran dann eher Adam Copeland und Christian Cage als Tag-Team dann sein und weniger das, was Killswitch dann macht.
Richtig.
Die letzte Sache, die wir noch bei Dynamite offen haben, ist auch ein Match gewesen, was wahrscheinlich bei den allerwenigsten für Gänsehaut gesorgt haben wird, nämlich Camille gewinnt gegen zwei lokale Talente in einem Handicap-Match. Danach gab es eine Promo von Mercedes Moné, die ich eher ein wenig komisch fand. Also wir haben ja öfter mal in der Elite Hour schon die Promo-Skills von Mercedes Moné bei AEW etwas kritisiert. Ich fand die jetzt auch wirklich nicht so gut, hat dabei reale Suspendierung von Britt Baker angesprochen. Also auch da wurde wieder ein Element aus dem realen Leben oder aus dem realen Backstage-Bereich mit aufgenommen. Tony Schiavone hat sich dann aber eingeschaltet und hat gesagt, dass Tony Khan praktisch die Suspendierung überstimmt und aufgehoben hat. Woraufhin Britt Baker noch einen Einspieler bei Dynamite bekommen hat. Auch da hat sie ungefähr das gesagt, was man halt auch schon vorher oft gehört hat. Das ist einfach eine Storyline zwischen Mercedes Moné, die als großer Star gekommen ist und sich in das gemachte Nest gelegt hat, die bei einer anderen Promotion, also bei WWE, einfach gegangen ist, während eine Britt Baker, man hat es oft gehört, die erste Frau ist, die bei AEW einen Vertrag unterschrieben hat, die seit Day One da ist, die Frauendivision getragen hat und dass diese beiden Welten einfach kollidieren. Und Britt Baker hat auch da sich eher sehr wiederholt in der Promo. Da gibt es auch die Ankündigung von Dynamite, dass Britt Baker auftreten wird, also dann wohl wieder physisch und nicht nur in Form eines eingespielten Videos. Auch hier gibt es aber nicht viel Neues zu sagen, meiner Meinung nach.
Nee, ich glaube, das Erwähnenswerteste an der Geschichte hat jetzt nichts mit den beiden oder den drei Damen irgendwie zu tun, obwohl endlich eine Camille mal ihre Rolle als Big Bodyguard mal und Powerhouse ausspielen durfte und zwei Gegnerinnen gleichzeitig besiegen. Das Bemerkenswerteste fand ich, also in den Storylines oder in den Shows wurde ja die Suspendierung von Dr. Britt mit einer Entscheidung der Young Bucks, also der Elite, der EVPs begründet. Und das ist jetzt das erste Mal, dass wir aktiv hören, dass ein Tony Khan eine Entscheidung der EVPs overruled hat. Na, sonst sitzt er immer irgendwie hinten in der Gorilla-Position und sagt nichts oder macht große Augen, wenn er mal im Bild ist und äußert sich sonst nicht und schickt, wenn überhaupt, mal einen Christopher Daniels vor. Na, aber das war jetzt das erste Mal, dass wir gehört haben, Tony Khan nimmt die Entscheidung der EVPs zurück und dass er mal wirklich seine Bossmacht ausgespielt hat.
Ja, ich fand es auch ein bisschen, also mich jetzt überrascht, dass es halt dann auch so benannt wurde.
Eben.
Was jetzt auch ein bisschen Vergangenes, ja, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen Wischiwaschi wirken lässt, weil das hätte er, wie du gerade schon gesagt hast, theoretisch auch öfter hätte machen können oder auch in Zukunft noch könnte er es öfters machen, wovon ich jetzt auch nicht ausgehen würde. Es wirkte sehr spontan nach dem Motto, okay, wir wollen irgendwie diesen Einspieler noch reinbringen, aber laut Suspendierung geht das noch nicht, also brauchen wir gerade irgendwas, um das aufzuheben, also werfen wir kurz die Tony Khan-Begründung rein. Kann man natürlich so machen. Ist ja auch irgendwo, wie gesagt, in dem Einzelfall betrachtet nicht verkehrt, dass man das so macht. Ist jetzt aber nicht die stringenteste Handlungsweise, weil, wie gerade schon gesagt, das hätte auch sehr viel öfter vorkommen können.
Naja, ein Tony Khan, das müssen wir dann auch der Fairness halber anmerken, zeigt in einigen Bereichen eine nicht unbedingte stringente Handlungsweise.
Das ist auch korrekt. Damit wären wir ja mit Dynamite auch schon, ja, was heißt auch schon, haben wir jetzt doch länger darüber geredet, als ich es vorher gedacht hätte. Sind wir mit Dynamite durch und erneut möchte ich betonen, dass im Einzelnen das von mir aus alles legitimes Booking ist und alles von mir aus auch ein okayes Weitererzählen von Storylines ist, wo das Match schon steht, wo ein Pay-Per-View vor der Haustür steht, wo man einfach sehr viel Zeit zwischen zwei Pay-Per-Views überbrücken musste. Dennoch würde ich halt sagen, insgesamt ist gar nicht viel bei Dynamite passiert. Also abgesehen von der Ankündigung des Number One Contender Matches für die Trios Championship so, ist eigentlich nicht wirklich was passiert, wo man hätte sagen müssen, das hat jetzt irgendeine Storyline verändert, das hat was Neues angesetzt, das hat was Neues reingebracht. Wodurch man eigentlich sagen kann, die Aussage muss man nicht wirklich zwingend gesehen haben. Klar, war ein gutes Match dabei. Insgesamt war das keine schlechte Show. Es waren aber gefühlt gute Matches, belanglose Promos. Die Matches waren auch eher Aufbau-Matches, Brawls danach. Also eher Kategorie unbedeutende Dynamite-Ausgabe. Und auch die Tatsache, dass jedes Match zu einem Segment oder einem Brawl danach geführt hat, ist für mich auch eher ein Zeichen, dass kein Match in dieser Show für das Match so gesehen da war. Also da war jetzt kein Match, auf das hingearbeitet wurde, wie beispielsweise ein Titelmatch, sondern es waren halt alles Sachen, die einfach nur als Teil einer Storyline waren. Das waren dann halt alle sechs Matches der Show. Und auch alle Promos oder alle Brawls dieser Shows haben auch jetzt nicht was Neues aufgemacht. Es gab keine neue Promo, wo man irgendwie neue Erkenntnisse draus bekommen hat oder auch keine, wo ich jetzt wirklich gesagt hätte, die war besonders gut. Deswegen im Einzelnen war das von mir aus alles legitimes Booking. In der Gesamtbetrachtung war das meiner Meinung nach dann doch eher eine schwächere Dynamite-Ausgabe.
Also ich würde es als Füllershow bezeichnen. So wie das bei Serien zum Beispiel hast, dass da mal irgendwann eine Folge dazwischen ist, die jetzt die große Haupthandlung, sofern es eine Serie ist, die jetzt einen überspannenden Handlungsbogen hat, nicht wirklich weiterbringt, aber in sich was erzählt, ne? Also so würde ich das auch vergleichen. Also das Dynamite muss man jetzt nicht zwangsläufig gesehen haben, um bei den Storylines auf dem Stand zu bleiben.
Ja, also ich glaube wirklich so Filler-Episode im Vergleich zu einer Serie betrifft es eigentlich ganz gut. Muss man nicht gesehen haben, um beispielsweise für All In alle Storylines zu verstehen oder auf dem Laufenden zu bleiben.
Genau.
Dann, ich habe auch schon viel von Rampage und Collision vorneweg genommen. Ein paar Sachen sind jetzt auch übrig geblieben, da würde ich gerade mal kurz durchgehen. Wenn du irgendwo was dazu sagen möchtest, dann unterbrich mich einfach. Bei Rampage hat sich noch ein Rouge frustriert über seine Niederlagenserie geäußert. Don Callis hat dann ihm ein Match gegen Preston Vance organisiert, seinem früheren Buddy der Faktion Ingobernables. Das Match gab es dann bei Collision, das ging auch unter 5 Minuten. Relativ deutlich hat er Rouge gewonnen, hat danach auch nochmal seinen Finisher gegen seinen früheren Kameraden gezeigt. Also Rouge hat zumindest einen Sieg wieder bekommen nach der Niederlage bei Dynamite.
Ja,
Dazu?
wurde dann von einem Don Callis auch wohlwollend zur Kenntnis genommen.
Genau. Also da kann man immerhin sagen, dass die Don Callis Family immer ein paar seltene Erfolgsmomente in letzter Zeit hatte. Dazu gab es bei Rampage noch ein Match zwischen Wheeler Yuta und Rocky Romero, was selbstverständlich Wheeler Yuta gewonnen hat. Noch eine Sache, die vielleicht ein wenig interessanter ist, die man noch ansprechen könnte, um da mal kurz zwei Sachen von Rampage und Collision zu verbinden. Es gab ein Interview von Renee Paquette mit Willow Nightingale, die von Stokely Hathaway und Chris Deadlander genervt ist. Ishii kam dazu, der ebenfalls meinte, dass er von dem kleinen Glatzkopf genervt ist. Daraufhin gab es bei Collision ein Segment, wo ein Mixed Tag Team Match für die Pre-Show von All In bestätigt wurde. Könnt ihr euch jetzt denken, beziehungsweise ihr werdet es wahrscheinlich eh mitbekommen haben. Die vier genannten Namen, nämlich Tomohiro Ishii und Willow Nightingale gegen Chris Statlander und Stokely Hathaway in einem Mixed Tag Team Match für All In. Ja, Stokely ist jetzt jemand, der mit Sicherheit schon mal den einen oder anderen Move eingesteckt hat, aber die letzten Jahre, ich weiß nicht, ob er jemals ein offizielles Match hatte, aber zumindest die letzten Jahre nicht, seit er bei AEW und WWE war, meines Wissens nach. Deswegen könnte das etwas, ja, interessanter werden, beziehungsweise auch ein mögliches Comedy-Match geben. Wie wird man das lösen?
Ich nehme mal sehr stark an, dass er irgendwie, also das hatten ja er und Chris in ihrem In-Ring-Interview dann noch angedeutet, ja, gar kein Problem, wir gehen auch in unsere Heimat auf die Straßen von New York und holen uns da einen harten Schläger, der dann zusammen mit Chris das Match bestreitet. Und dann hatte ja, ich glaube, das war Lexinär, wenn ich mich nicht irre,
Ja.
ne? Die hat dann gesagt, ja, nee, Moment, Moment, Tony Khan hat schon festgelegt, wer Chris Partner ist. Das bist du, Stokely Hathaway. Und dann eins, wenn Stokely eins richtig kann und das perfektioniert hat, ist das völlig aus der Fassung in die Kamera glotzen. Na, das hat er dann wieder gemacht. Ja, ich nehme mal an, dass das jetzt dann die nächste Zeit dahin geht, dass er fieberhaft versucht, aus dem Match als aktiver noch rauszukommen und dass man dann irgendwie, dass er irgendwie was mit Lawsuit oder also sagt hier, ey, ich verklage euch, ich bin kein Wrestler oder so, ich bestehe drauf, wenn ihr das Match unbedingt haben wollt, dass wir einen Ersatzmann oder einen Partner für Chris finden können und dass man dann da irgendeinen Tomohiro Ishii würdigen Partner dann, also Gegner dann findet. Ne? Also jemand, der so in etwa auf demselben Level ist. Ja, wen man dann auch da einbaut.
Ich habe auch gerade mal nachgeschaut und muss mich gerade von selbst eben nochmal korrigieren. Er hatte sogar schon bei AEW und Ring of Honor Matches, aber die sind schon über ein Jahr her. Und die waren entweder alle sehr kurz oder absolute Multi-Matches. Auch generell hatte er ein paar Matches im Indie-Bereich zwischen 2014 und 2019, also vor seinem Wechsel dann zu WWE, kommt aber auch gerade mal insgesamt auf ungefähr 50 Matches.
Also er ist kein
Er
Fulltime-Wrestler.
ist kein Fulltime-Wrestler, er ist auch besonders kein erfahrener Wrestler oder sonst irgendwas. Also wenn er nicht gerade noch irgendwie ersetzt wird, wie du es gerade gesagt hast, dann muss das ja ein entweder unfassbar uncleanes Finish geben und Chris Deadlander gewinnt das, oder es wird ein cleanes Finish und Stokely und Chris Deadlander verlieren das. Und dann ist halt auch so ein bisschen die Frage, wofür gab es diesen Heel-Turn von Chris Deadlander? Weil normalerweise hätte ich jetzt gesagt, oder wahrscheinlich würden mir da die meisten Wrestling-Fans zustimmen, wenn du schon einen Heel-Turn machst und du irgendwas mit dieser Person als Heel vorhast, dann sollte sie zumindest am Anfang den einen oder anderen Sieg, besonders auch gegen diese Person einfahren, gegen den der Heel-Turn abgelaufen ist. Aber genau das
Eben.
passiert ja gefühlt gar nicht. Also Willow Nightingale wirkt gerade wie die viel bessere, besser gebuckte Frau der beiden. Und entweder gibt es ein sehr uncleanes Finish oder Stokely wird noch aus diesem Match irgendwie ersetzt, rausgeschrieben, whatever. Ja, aber ansonsten wird Chris Deadlander dieses Match auch mal wieder verlieren. Und ich weiß nicht genau, wo man damit hin möchte, weil Chris Deadlander hat das bislang nur geschadet bisher.
Eben glaube ich auch, also sie braucht eigentlich einen Stokely nicht an ihrer Seite. Ne?
Ja.
Das hatte ich ja letzte Woche schon gesagt. Ich fand das ja schon unheimlich dämlich, Da sind die beiden im Backstage-Interview und Stokely sagt: Willow, wir sind noch nicht fertig mit dir. Wir wollen ein Eliminator-Match um ihre CML Women's Championship. Wobei ich mich frage, ey, die beiden sind so unheimlich sauer, warum fordern die nicht gleich ein Titelmatch? Und wollen dann erstmal die Chance, sich für ein Titelmatch zu qualifizieren. Das ist doch Blödsinn. Da ist so viel in Anführungsstrichen Hass in der Fehde, da fordert man direkt ein Titelmatch. Dann attackiert man Willow vielleicht noch im Nachgang und dann hat die Schnauze voll und sagt: Ja, jetzt klären wir das ein für alle Mal. Last Dance, du gegen mich, Titel auf dem Spiel. Na, und danach hoffe ich, bin ich dich dann endlich los. Und das hätte man dann ja auch auf die Karte von, je nachdem, wie man da mit CMLL das wegen des Titels hätte regeln können. Aber das hätte man doch auch super in die Pre-Show von All In packen können.
Wäre auf jeden Fall ein sinnvolleres Booking gewesen, als jetzt ein Mixed Tag Team Match mit einem
Genau.
Nicht-Teilzeit-Wrestler zu machen. Bleiben wir bei Rampage. Ein paar Sachen haben wir da noch. Es gab nämlich noch eine Vignette für das Bullrope-Match zwischen Thunder Rosa und Deonna Purrazzo, was es dann halt bei Collision gab. Das konnte Thunder Rosa gewinnen. Wirkte meiner Meinung nach vollkommen deplatziert. Bullrope-Match haben wir jetzt nicht so häufig. Und diese Fehde ging jetzt schon relativ lange, aber ich glaube, allein daran merkt man, dass diese Fehde komplett im Sande verlaufen ist und keinen mehr interessiert hat, weil es einfach bei einer Collision-Ausgabe das zweite Match nach dem Opener dann war. Obwohl, wenn man sich das auf dem Papier anschaut, eine langfristige Fehde, was mit einer besonderen Stipulation in ein, ja, wahrscheinlich jetzt finales Match gegangen ist, oder ich hoffe, es war ein finales Match, es hat gefühlt zu gar nichts geführt. Thunder Rosa hat das Match jetzt gewonnen. Also vielleicht wird sie das jetzt nutzen, um irgendwie ein Titelmatch bei All Out einzufordern. Ansonsten weiß ich nicht, wo man damit jetzt hin wollte.
Ja, frage ich mich auch. Und dann frage ich mich, warum hat man zum Beispiel bei diesem Lumberjack oder Lumberjill-Match, wie man es auch immer nennen will, dann eine Taya Valkyrie eingreifen lassen zugunsten von Deonna Purrazzo? Spielt die noch irgendwie eine Rolle? Also das geht irgendwie auch viel zu lang und die beiden, die sind sich einfach, wenn man an den Beginn dieser Fehde zurückdenkt, es waren irgendwie beides derselbe Charakter, die fangen sich da an, plötzlich anzubitschen, wo du dich fragst, was haben die eigentlich für ein Problem miteinander? Die haben doch bisher eigentlich nie was miteinander zu tun gehabt. Wieso? Also so völlig aus dem Kontext raus. Und wie du schon sagst, das ist dann einfach im Sande verlaufen. Also die Auseinandersetzung interessiert jetzt wirklich niemanden mehr.
Ganz genau, bin ich voll bei dir. Dazu gab es noch ein Backstage-Segment, hauptsächlich erstmal von Dustin Rhodes, der über seinen Sieg zusammen mit Sammy Guevara gegen Undisputed Kingdom bei Ring of Honor, also in der Honor Club TV-Ausgabe, gesprochen hat. Und er möchte zusammen mit Sammy Guevara jetzt ein Titelmatch um die Ring of Honor Tag Team Championship haben, als Ring of Honor Trios Champion. Und das bei Rampage hat dafür auch noch ein Low Blow kassiert, wo ich sagen würde, verdient, weil wenn ihr einen Grund haben wollt, warum Ring of Honor bzw. Honor Club TV niemand sich anschaut, der Grund dafür liegt darin, dass alles Relevante bei Rampage in dem Fall passiert. Und es auch ein absolut seltsames Booking ist, dass der Trios Champion jetzt mit wem anders als seinen, also
Trios-Partner.
mit seinen Partnern im Trio oder halt, ja, in der Gruppierung
Eben.
um Tag Team Titel jetzt antritt. Es
Naja,
ist ganz seltsam.
ist ja so, dass die vier, also wenn man Sammy jetzt mit dazu zählt, das sind ist ja dann so die vier Guys von Texas, ne? Also die kommen ja alle aus Texas. Und da macht man das so. Logischer wäre natürlich gewesen, zu sagen, hier, lass die von Eric-Brüder gegen Taven und Bennett antreten. Die sind ein jahrelang zusammengehörendes Tag-Team. Ja, am Ende wird dann das sind Double Champion sein, ne? Ja.
Wenn er denn das
Wenn
Match gewinnen wird. Aber
er.
ich finde, finde auch, also ja, mich würde es wundern, wenn sie da jetzt Sammy Guevara bei Ring of Honor ein Match verlieren lassen. Naja, aber eben. Ich weiß auch nicht, wo man damit hin möchte.
Zumal der ja auch gerade erst zurückgekehrt ist.
Ja. Aber das ist halt dann doch eher ein Ring of Honor-Thema, je nachdem, wo sie halt jetzt den weiteren Verlauf dieser Fehde thematisieren. Main Event dann von Rampage war ein Singles-Match zwischen Saraya und Nyla Rose, was dann Saraya gewonnen hat, führt also ihre eigene Road to Wembley weiter fort. Auch da ist so ein bisschen so die Frage, wohin möchte sie überhaupt bei der Show, weil die beiden Titelmatches sind vergeben. Mich würde es schon fast wundern, wenn es ein relevantes weiteres Frauenmatch gibt. Deswegen irgendwas muss man da halt jetzt noch auf die Beine stellen, wenn halt Saraya wirklich ein Match haben will. Aber sie hat auch schon so oft betont, dass sie auf diese Matchcard möchte, dass es schon fast seltsam wäre, wenn sie es jetzt nicht schaffen würde.
Ja, es ist mit ihr so ein bisschen das Problem wie mit einem Pack. Ne? Also beides Briten oder Engländer, die eigentlich auf die Show gehören. Ich kann mir dann vorstellen, dass man irgendwie bis zu All-In, dass sie dann irgendwie sagt, so aus Verzweiflung, so alles klar, hier Open Challenge. Wer ist Frau genug, mich im Wembley-Stadion im Ring zu treffen? Und dass du dann irgendwie ein großes Showcase-Match aufziehst, hier irgendeine ganz namhafte Gegnerin dann gibst. Und bei der größten Show des Jahres kann man durchaus mal drei Damen-Matches, wobei man dann schaut, wo, ob vielleicht eins davon, also sie könnte ja zum Beispiel auch in der Pre-Show dann eingesetzt werden. Man könnte ja sagen, zum Beispiel irgendeine große Dame aus England selber, ne? Zum Beispiel die Lebensgefährtin von Will Ospreay, Alex Windsor, dass man die vielleicht da als Gegnerin nimmt. Und beim Pack, dass man das ähnlich macht, ne? Dass der ein großes Einzelmatch bekommt, wenn jetzt eben durch den Wegbruch seiner beiden Trios-Partner er jetzt alleine dasteht. Da könnte man ja auch ein großes Showcase-Match auf die Pay-Per-View-Card packen.
Ja, wobei da natürlich die Aussage groß eher relativ wäre, je nachdem, wer dann der Gegner ist. Und mit dem Mixed Tag Team Match haben wir ja so gesehen sogar schon ein drittes Frauenmatch. Kann man natürlich so machen. Ich fände es, also was anderes würde mich fast schon wundern, aber es wäre natürlich auch so ein bisschen ernüchternd, wenn dann Saraya, also wenn das jetzt beispielsweise halt Alex Windsor oder so wird, dann.
Ja, oder man guckt, dass sie bekommt dann irgendwie einen großen Namen von Stardom als Gegnerin.
Ja, das wäre wahrscheinlich noch das Bestmögliche, was für sie drin wäre. Aber ich glaube nicht, dass das groß Euphorie bei den Zuschauern auslösen würde. Also ich glaube, da wird eher eine Saraya Applaus beim Einzug bekommen. Aber die 10 Minuten des Matches werden sich wahrscheinlich die wenigsten dann komplett begeistert ansehen.
Let's see.
Dann haben wir noch die letzten Sachen bei Collision übrig. Nämlich Claudia Castagnoli möchte als Champion in das Continental Classic Tournament gehen, was Ende des Jahres wieder ansteht, weswegen er ein Titelmatch gegen Okada möchte, was wir auch in der übernächsten Ausgabe, also so gesehen nächste Woche bei der Dynamite-Ausgabe in Cardiff bekommen werden. Für Dynamite ist jetzt erstmal ein Segment der beiden angekündigt.
Das wird auch ein großes Match. Castagnoli gegen Okada, das gehört auch definitiv auf einer All-In-Card.
Es wäre aber so gesehen ja nicht bei All-In. Es ist ja nur in der Dynamite-Ausgabe vor All-In.
Ja, auch wieder so ein Ding. Oder man könnte, vielleicht gibt man da dann ein unklares Finish und packt, streckt es dann bis All-Out. Weil All-Out muss ja auch gefüllt werden und das ist ja dann auch schon 2 Wochen danach. Da hast du dann ja nicht wahnsinnig viel Zeit nach All-In da die Card zu füllen. Dann solltest du vorher schon ein bisschen was aufbauen. Na, das war ja letztes Jahr noch krasser, als ja All Out eine Woche nach All-In stattfand.
Genau. Dann hatten wir noch Interview bei Collision von Topflight, die ihren Herausforderungen an MXM ausgesprochen haben, also Mansoor und Mason Madden, die es zunächst abgelehnt haben, aber Leo Rush kam dann noch dazu, hat das Match dann für die nächste Collision-Ausgabe nächste Woche, beziehungsweise jetzt die Collision-Ausgabe dieser Woche, offiziell gemacht. Also auch hier haben wir schon eine Ankündigung für Collision.
MXM Collection, geil. Ich feiere die beiden so hart ab und sie machen nichts anderes als die Maximum Male Model, als sie noch Maximum Male Models bei WWE waren. Ich finde die beiden so geil.
Ja, da kann man immer dann positiv sagen, dass AEW definitiv mehr aus diesem Gimmick rausholt, als WWE es halt damals gemacht haben, wo die beiden ja relativ schnell dann schon wieder ad acta gelegt waren und Max Dupri, also LA Knight und Maxine Dupri auch wieder relativ schnell da rausgezogen haben, weil man mit denen dann noch mehr vorhatte.
Ja, Maxine hängt jetzt mit Tuzawa und Otis ab.
Immerhin ist, hat sie noch einen Vertrag.
Das ist richtig, ja.
Dazu die letzte Sache, die wir noch bei Collision übrig haben, ist ein Singles-Match zwischen Hikaru Shida, zwischen Hikaru Shida und Aaliyah James, was dann Hikaru Shida auch gewonnen hat. Später in der Aussage gab es noch ein Interview von ihr, dass es aktuell zwischen ihr und Britt Baker 2 zu 2 steht und sie die Match-Serie für sich entscheiden möchte. Zuvor möchte sie aber noch als TBS-Championess zu All-In reisen, indem sie halt gegen Mercedes Moné antritt, um ihr halt den Titel dann abzunehmen. Ich glaube, auch das Match ist jetzt für Dynamite morgen angekündigt.
Ja, wird sie verlieren. Die werden das Mercedes gegen Britt Match bei All In nicht torpedieren. Aber man könnte dann zum Beispiel das machen, wenn, je nachdem, wer da gewinnt, sollte zum Beispiel eine Britt den Titel gewinnen, dass man dann für All Out eine Titelverteidigung gegen Hikaru Shida macht. Na, weil sie hat ja auch herausgekehrt, dass sie eben A, freilich neben Toni Storm, aber die Dame ist, die den AEW World Women's Title schon dreimal hielt und immer noch die Wrestlerin ist, die ihn mit Abstand am längsten am Stück gehalten hat. Na, also Rekord-Championess ist. Und dass sie jetzt langsam mal wieder in ihrer alten, also das alte Ansehen wieder erreichen will und ihr Renommee, wie man so schön sagt, aufpolieren möchte.
Ja,
Ja,
den
und
Gedanken hatte ich auch, dass es eigentlich ein relativ dankbarer Aufbau für All Out wäre. Ich fände es aber ein bisschen seltsam, wenn Hikaru Shida dann jetzt. Also, das Match darf auf keinen Fall dann clean enden gegen Mercedes Moné, weil, wenn du sie da jetzt das Titelmatch verlieren lässt, wäre es ein sehr komischer Aufbau für ein weiteres Titelmatch dann 2, 3 Wochen später,
Na,
wenn sie dann erneut einfach sagt, ich möchte jetzt noch ein Titelmatch haben.
ja, ich sage es mal so, wir haben ja herausgestellt, oder hast du ja vorhin gesagt, Britt soll ja auch körperlich wieder ein Teil der Show sein, wenn sie das Match einfach bustet und beide Gegnerinnen, sowohl Mercedes als auch Hikaru, sauer auf Britt sind. Und das Match endet einfach im No Contest. Na, und dann kannst du
Ja.
bei All in Britt gegen Mercedes bringen. Und je nachdem, wie das dann ausgeht, entweder bei All Out halt die erste Titelverteidigung von Britt als neuer TBS-Champion gegen Hikaru, oder machst das dann in den beiden Wochen zwischen All In und All Out noch zum irgendwie besonderen Grudge-Match. Na? Oder zum Rubber-Match mit besonderer Stipulation.
Das wäre auf jeden Fall möglich. Nur in unserer Planung für die nächsten 1, 2 Wochen sind immer sehr viele gescrewte Finishes drin, die für AEW dann doch gar nicht so oft vorkommen. Deswegen bin ich mal gespannt,
Ja.
ob wir da mit allem recht behalten, weil es eigentlich ein sehr untypisches AEW-Booking wäre. Aber andererseits hat man sich in manchen Storylines ansonsten in so kleine Sackgassen oder so reingebuckt, weswegen das vielleicht gar nicht so unrealistisch in einzelnen Fällen sind. Aber wir werden nach Dynamite auf jeden Fall schlauer sein. Ansonsten wurde noch für All-In ein Casino-Gauntlet-Match angekündigt. Der Sieger bekommt dann ein garantiertes World-Title-Match. Dazu ein kleiner Fun-Fact: Wenn dieses Match, und das wird es mit ziemlicher Sicherheit, vor dem World-Title-Match bei All-In stattfinden wird, also das World-Title-Match wird mit ziemlicher Sicherheit der Main-Event sein, dadurch wird das Casino-Gauntlet-Match vorher stattgefunden haben, werden wir einen Zeitpunkt haben, auch wenn es da nur 1, 2 Stunden sind, wo wir drei Contender für ein World-Title-Match für verschiedene Singles-Matches feststehen haben, nämlich Bryan Danielson im Main-Event, dann schon bestätigt Darby Allin, weil er das Battle Royal vor ein paar Wochen gewonnen hat, plus den Sieger des Casino-Gauntlet-Matches. Also anscheinend plant man jetzt grundsätzlich mit der Strategie, so viele Contender wie möglich schon mal feststehen zu haben, auch wenn überhaupt nicht klar sein wird, wer bis dahin Champion ist, weil entweder ist es Swerve oder Danielson oder Darby Allin. Nichtsdestotrotz sind dafür schon drei Namen bekannt, nämlich Orange Cassidy, Roderick Strong und Kyle O'Reilly. Dafür wird für Dynamite jetzt auch schon Triple Threat Match angekündigt zwischen eben genau den drei genannten Personen. Der Gewinner wird den ersten Spot in besagtem Gauntlet Match bekommen. Die drei sind natürlich relativ namhaft. Roderick Strong würde mich jetzt wundern, wenn er das Match gewinnt. Orange Cassidy wäre natürlich jemand, der sich durch seine vergangenen Verdienste durchaus ein Titelmatch verdienen würde. Generell finde ich es einerseits gut, dass man auch an Pay-Per-Views Matches relevant macht, indem man Titelmatches oder Number One Contender-Spots vergibt, weil ansonsten wird dieses Gauntlet-Match, wenn man darum einfach nur um irgendeinen vergoldeten Pokerchip antritt, relativ belanglos sein, und so bekommt man da natürlich sehr viel Relevanz rein. Andererseits ist es für mich ein relativ gewöhnungsbedürftiges Booking, so viele Number One Contender zu bestimmen, obwohl man nicht ansatzweise weiß, wann dieses Match stattfinden wird und auch nicht weiß, wer überhaupt dann Champion sein könnte.
Einmal das, und beim Darby Allin, das habe ich ja letzte Woche schon rausgestellt, war es ein bisschen strange, dass er innerhalb von gefühlt 20 Minuten einmal über das Blatt ein Guts-Match sich das endgültige TNT-Title-Match gegen Jack Perry bei All In klar gemacht hat und dann irgendwie nach einer kleinen Pause auch noch die Royal Rampage gewinnt und auch noch ein World-Title-Match sich holt. Was hat er eigentlich jetzt noch für einen Grund, gegen Jack Perry anzutreten? Ich meine, da kann er nur publiker TNT-Champion werden. In New York bei Grand Slam kann er den ganz großen Gürtel gewinnen. Das müsste doch so jetzt sein großer Fokus sein.
Ja, generell ist einfach das, also es passt einfach in vieles rein, was wir jetzt angesprochen haben. Es gibt viele verschiedene Contender für den World Title. Darby Allin ist Contender gleichzeitig für zwei Titel. Dustin Rhodes ist bereits Champion und will jetzt sich in nächstes Titelmatch reinbucken, sage ich jetzt einfach mal. Also generell ist da viel durcheinander, was Titelgeschehen von Personen angeht. Also es ist auf Papier durchaus möglich, dass wir bald ein Titelmatch bekommen zwischen dem Gewinner dieses Gauntlet-Matches und dem Doppel-Champion Darby Allin, der dann mit der TNT-Championship und dem World-Title anreisen wird, weil das alles bestätigte Matches bis dahin sind. Und das ist natürlich, man kann es positiv benennen, man plant im Voraus, und das sorgt natürlich auch für ein bisschen Spannung. Man kann darüber spekulieren, wie werden sie es machen, wer wird welches Match gewinnen, wer wird dann tatsächlich zu Zeitpunkt X dann auch Champion sein. Andererseits ist natürlich auch sehr viel durcheinander und löst, glaube ich, auch bei vielen Leuten Verwunderung aus. Und man hat ja auch schon viel beispielsweise in sozialen Medien gelesen, aber ich glaube auch bei uns auf der Startseite und im Board jetzt in dem Fall von Darby Allin ein ziemliches Overbooken einer einzelnen Person, die einfach in viele Handlungsstränge gerade gleichzeitig reingeschrieben wird.
Ja, es ist ein ziemlich wirre Sache im Moment, muss ich sagen. Also ich glaube, sie haben sich keinen Gefallen getan, Darby gleich zwei Titelchancen zu geben, wie ich ja gesagt habe. Also warum sollte er sich jetzt noch mit Jack Perry abgeben? Da hätte man dann vielleicht eher was bringen können, dass man da dann als Jack Perrys Gegner vielleicht einen Sammy Guevara gebracht hätte. Der ist immerhin auch mehrfacher TNT-Champion, auch einer der Four Pillars. Na, und dann hättest du Darby für das World-Title-Match frei gehabt, und dann wäre das auch nicht so überfrachtet gewesen.
Wir werden sehen, wie sich das irgendwie bis dahin klärt. Also ich meine, das wird eh noch Wochen dauern, zumindest bis All-In müssen wir warten, dann haben wir punkto TNT-Title und übergangsmäßig auch mal World-Title, zumindest ein bisschen mehr Klarheit, aber ansonsten wird sich das in den nächsten Wochen halt irgendwie zeigen, und vor allem auch nicht uninteressant, ob sie das halt dann irgendwie in den nächsten Wochen und Monaten öfter in der Herangehensweise booken oder das jetzt einfach nur so ein einmaliges Sommerphänomen war. Ansonsten sind wir mit den Shows und allen News durch. Ich würde noch Grüße an Rivera ins Board aussprechen. Da hattet ihr zwei ja auch schon so ein bisschen drüber geschrieben. Auch darüber, dass Monday Night Raw sich ja aus dem Free-TV im kommenden Jahr verabschieden wird und dann ja zu Netflix wechselt, bekanntermaßen. Ob es dann auch möglich wäre, dass beispielsweise der Montagabend frei wäre für beispielsweise Dynamite-Ausgabe, also nicht dauerhaft, aber zumindest bei einer Special-Ausgabe. Ihr beide habt da ja auch schon ein bisschen was zu geschrieben. Ich glaube, ich würde das auch einfach nur kurz mit kommentieren damit, dass ich glaube, es wäre eine ganz nette Stichelei gegenüber WWE, dass man da den Free-TV-Spot an dem Montagabend nimmt. Ansonsten weiß ich aber nicht, worin der langfristige Vorteil darin bestehen sollte, dass jetzt AEW auf den Montagabend wechselt, weil ja. Ich glaube, Konstanz ist bei TV-Zuschauern immer ganz gut, dass sie einfach wissen, wann sie anschalten müssen. Die treuen WWE-Fans werden mit rüber zu Netflix gehen und ansonsten wüsste ich jetzt nicht, warum AEW an einem Montagabend jetzt mehr Zuschauer generieren sollte als das an einem Mittwoch. Und ich glaube auch nicht, dass sie der WWE da groß Zuschauer klauen könnten, nur weil es im Free-TV läuft.
Nee, eben zum einen, Rivera hat das ja noch präzisiert, dass er das ja eigentlich eher so speziell auf den amerikanischen TV-Markt ansetzte. Es ist halt auch so, das muss man sagen, dass eben die Warner Discovery Sender TNT und TBS halt auch nicht so eine große Reichweite haben wie Raw läuft aktuell noch auf dem US Network, ne?
Ja.
Genau, wie das US Network, und man wirklich eine pure Vergleichbarkeit nur hätte, wenn Dynamite dann aus US Network zum selben Sendeplatz wie Raw wechseln würde. Weil du weißt ja nicht, bei wie vielen Haushalten beide Optionen jetzt, also TNT, TBS oder US Network, überhaupt verfügbar sind. Und was ich dann noch mit angeführt hatte, war natürlich, dass kaum einer hierzulande weiß, dass AEW im deutschen Free-TV läuft, auf D-Max. Weil das einfach totgeschwiegen wird und nirgendwo beworben wird.
Ja, hatte ich auch mir ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Ich glaube auch einfach, also ich weiß nicht, was die Zuschauerzahlen von D-Max dann im Fernsehen sind, aber ich glaube, ungefähr zeitgleich mit der Ausstrahlung im Fernsehen lädt ja auch D-Max die aktuelle Ausgabe nochmal auf YouTube hoch. Das heißt, ich glaube, viele der jüngeren Generationen werden sich das nicht im linearen TV dann anschauen, sondern einfach auf YouTube. Plus, ich glaube, die eingefleischten Fans werden sich das auch hauptsächlich dann beispielsweise bei Thriller TV, also früheres Fight TV, sich dann da anschauen oder sich halt ihre Wege auf zwielichtigen Piraterie-Seiten dann irgendwie suchen, um das zu gucken. Deswegen ist ja immer die Frage, wenn du Geld und Zeit in Werbung investierst, ob sich das am Ende rentiert, und das weiß ich nicht, ob das der Fall ist, weil ich habe wirklich keine Ahnung, was die Zuschauerzahlen auf D-Max dann von AEW sind. Das kann ich halt relativ schlecht einschätzen.
Ja, das ist eben das Problem, dass man da keine verlässlichen Zahlen hat, um zu schauen, ob das überhaupt einen Sinn macht, das da zu bringen. Ne? Aber selbst es wird ja auch irgendwie kaum announced noch, dass die Shows eben bei D-Max auch auf YouTube veröffentlicht werden. Ne? Das weißt du wirklich nur, wenn du praktisch von Anfang an, zum Beispiel manchmal zu Zeiten da warst, wo es wirklich auch nur dort lief. Ne? Da gab es ja auch ein paar Monate. Ja, ist halt schade, aber potenziell könnte man AEW jetzt aktuell im deutschen Free-TV schauen.
Ja, um die Thematik ja vielleicht abzurunden, ich glaube, ein möglicher Sendeplatz am Montagabend in den USA, ich glaube, das wäre nicht mehr als eine nette Stichelei. Vielleicht werden sie es mal machen, weil Herr Tony Khan sicherlich öfter mal dir nicht zu schade war, um mal ein paar Nadelstiche zu setzen, aber ich glaube, dass auch AEW an ihren bekannten Sendeplätzen bleiben wird, auch wenn ich den Punkt beispielsweise für Collision sehr gut nachvollziehen kann, dass halt Samstagabend Primetime nicht die dankbarste Zeit ist für eine Wrestling-Show. Ansonsten sind wir mit allem durch. Ich habe mein gesamtes Pulver verschossen. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das irgendwie anders seht, ob wir jetzt zu kritisch waren, was euch vielleicht besonders gut gefallen hat, was bei uns jetzt ein bisschen zu schlecht wegkam und andersrum. Ansonsten wünsche ich euch natürlich ganz viel Spaß, wie immer, mit den kommenden Dynamite, Rampage und Collision-Ausgaben. Vielleicht sprechen wir uns nächste Woche, vielleicht auch nicht. Trotzdem vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich übergebe die letzten Worte für heute an Thorsten und verabschiede mich damit. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
Ja, vielen Dank. Ja, in Europa stehen in den nächsten Wochen große Ereignisse an. AEW All In, der Bash in Berlin für die WWE-Fans. Also ich wünsche euch da auch viel Spaß. Da werden auf wrestling-infos.de jede Menge Sachen dazu erscheinen. Reviews, Berichte, vielleicht auch das eine oder andere Interview, muss man mal schauen, was sich da so ergibt. Auf jeden Fall immer schön unsere Shows hören, unsere Berichte lesen, da verpasst ihr nichts. Und ich wünsche euch bei den aktuellen Temperaturen trotzdem noch eine vergnügliche Zeit und bis bald. Ciao, ciao.